So, hallo und herzlich willkommen an den Empfangsgeräten. Wir sind wieder da mit der Folge 39 von Channelcast. Und mit mir im Studio ist der Alexander Roth.
Hallo, guten Morgen, wie wir jetzt sagen.
Genau, und unter Andreas.
Grüß Gott,
Servus. Aus München. Und
über den Dächern von München.
Über den Dächern von München, genau. Wir sind nämlich heute beim Alexander in seiner tollen neuen Wohnung und haben jetzt hier den ganzen Technikfuhr mal an den Start gebracht mit etwas Verzögerung für all diejenigen, die live zuhören. Wir bitten das zu entschuldigen. Wir werden uns in Zukunft bemühen. Ja, der Alex ist hier eingezogen vor 3 Wochen und hat gesagt, wir sollen mal vorbeikommen. Ganz herzlichen Dank für die Einladung, Alex.
Sehr gerne.
Ist richtig kuschelig und schön bei dir.
Absolut.
Ich glaube, jetzt haben wir dann so ziemlich alle Wohnungen mal abgerutscht.
Bei dir müssen wir noch.
Bei mir müssen wir noch, richtig, das kriegen wir auch noch irgendwie hin.
Und dann müssen wir noch mal bei Reuters in Flensburg.
Ja.
Wo es übrigens auch sehr schön ist. Da können wir aus dem Garten senden.
Ja.
Oder vom Strand.
Genau, der lässt sich für heute entschuldigen. Der ist schon im Urlaub. Wir hier in Bayern fangen ja erst nächste Woche, am Dienstag ist der letzte Schultag. Und dann beginnen hier die Sommerferien und im hohen Norden scheinen die wohl schon am Start zu sein, jedenfalls ist er schon im Urlaub, aber vielleicht hört er uns zu oder hört uns dann sicherlich aber später uns an und ja, von dieser Stelle aus schöne Grüße. Irgendwie habe ich heute einen Frosch im Hals. Naja. Das Allerwichtigste vielleicht mal vorab. So haben wir auch die letzte Sendung begonnen, nämlich mit der Frage, wer wird Fußball-Weltmeister? Die Antwort kennen wir nun mittlerweile alle und wir werden natürlich nicht müde, es noch zu wiederholen, dass sowohl der Alexander als auch ich richtig getippt haben. Wir haben nämlich gesagt, Deutschland schafft es in diesem Jahr und jetzt haben wir endlich den Pott. Und wir haben uns gerade kurz darüber unterhalten, es war eine richtig schöne Fußballweltmeisterschaft. Also ja. Mir ging es zumindest so.
Ja. Also ich vertrete ja die These, indem ich ein wenig Fußballschauer bin und Fußball eher so bei mir eine historische Geschichte ist, dass Spiele interessant sein sollten und spannend und Werbung für Fußball machen sollten. Es waren ein paar, die waren richtig klasse. Habe ich auch einige gesehen und dann habe ich welche gesehen, wo ich mir gedacht habe, meine Güte, FIFA führt doch ein Reglement ein, gegen Zahlung einer großen Summe Geldes kann eine Mannschaft beantragen, das Spiel nicht spielen zu müssen, sondern direkt ins Elfmeterschießen zu kommen.
Nur der Sepp Blatter wäre da wahrscheinlich sofort dabei.
Ah ja, wenn die Summe groß genug ist, überhaupt keine Frage. Und wenn dann zwei Mannschaften das gleichzeitig beantragen und einzahlen, dann wird das Spiel abgeblasen und dann geht's gleich ins Elfmeterschießen.
Du sprichst auf das Spiel Holland gegen
unter anderem Holland gegen Argentinien. Also würfeln wäre spannender gewesen.
Ja. Wobei, wie ging's euch denn eigentlich bei dem Spiel Deutschland gegen Brasilien, als die Deutschen irgendwann so hochgeführt haben, 5-0 und dann 6-0? Hattet ihr Mitleid mit den Brasilianern?
Nö.
Also, du hast gerade so schön angesetzt. Ich hatte totales Mitleid mit den Brasilianern und also mein persönliches Empfinden war, dass auf so vielen jungen Männern, die alle zwischen 20 und 22 sind, ich meine, ist die Brasilianer gefühlt, die haben ja viele von den alten Recken nicht mitgenommen, dass die einfach zu viel Druck auf den Schultern hatten, auch psychisch. Und die sind dann total in sich zusammengebrochen. Und jemand, der einfach am Boden liegt, da tritt man nicht drauf. Das haben wir schon beigebracht bekommen.
Ja, aber also ich kann die Einstellung durchaus verstehen. Auf der anderen Seite ist es halt nun mal auch ein Sport. Und man kann da nicht, nur weil es 3-0 oder 4-0 steht, zu sagen, okay, jetzt schussern wir nur noch hin und her und spielen nicht mehr in Richtung Tor. Ja. Das wäre dann auch irgendwie lächerlich.
Aber es war auf jeden Fall eine Position, bei mir war Fremdschämen mit dabei.
Ehrlich?
Mhm. Nee.
Nee, also das Fremdschämen kenne ich da in so einem Fall nicht.
Nee, aber es war so bei mir.
Also ich wäre auch mit dem 11-0, 12-0, 13-0 wäre für mich auch in Ordnung gewesen.
Also ich finde eigentlich gut, je mehr Tore fallen, desto besser.
Ja.
Ich fand früher auch diese Ergebnis so 14-3 oder sowas sensationell, wie es 74 bei der WM gegeben hat. Haiti gegen Brasilien? Könnte sein,
ja.
Viel Tore finde ich eigentlich gut. Ich fand es ein bisschen einseitig. Mei. Ich hätte den Brasilianern schon auch noch gegönnt, das ein oder andere Tor. Die hatten ja doch 2-3 gute Szenen, wo man dann gemerkt hat, die könnten. Und bei einem musst du dir wirklich recht geben. Dieser absurde Druck, der auf den Brasilianern gelastet hat. Das ist ja, ich meine, gut, der Torwart stellt sich dann im Interview hin und entschuldigt sich auch im Namen des Co-Trainers bei der Nation, dass man so schlimm versagt hat und das sicher nicht mehr passieren. Und der Torwart konnte ja auch nicht so richtig viel für. Die Tore waren ja nicht unbedingt Torwartfehler. Also das war schon absurd. Und andererseits ging es mir so, und ich denke, vielleicht ist es den Brasilianern so auch gegangen, man hat so ein bisschen die Übersicht verloren. Ich habe zu spät eingeschaltet. Als ich eingeschaltet habe, kam gerade über einen Ticker, dass 1-0 steht. Mhm. Ich mache den Fernseher an, es kommt die Wiederholung vom Tor. Mhm. Das war aber nicht die Wiederholung vom 1, sondern die Wiederholung vom 2-0. Also das war schon.
Ja, ich glaube, so spätestens ab dem dritten Tor wussten die, es ist gelaufen.
Ja, da war das sowas so gelaufen.
Da war es dann natürlich vorbei.
Und ich habe dann auch gedacht, die Brasilianer sind so gefährlich, lieber noch ein Tor mehr vorlegen, nicht dass dann hinten dran noch was anbrennt.
Ja. Also ein bisschen gefreut hätte es mich, wenn wir noch ein bisschen mehr gefeiert hätten und da noch ein bisschen mutiger gewesen wären. Wir sind da immer doch irgendwie ein bisschen zurückhaltend. Also ich meine jetzt nicht damit direkt die Nationalmannschaft. Die haben es natürlich schon ordentlich krachen lassen. Aber wir finden dann wieder natürlich das Haar in der Suppe. Ich sage nur Gaucho-Tanz. Das sind dann so Dinge, da habe ich überhaupt kein Verständnis dafür, dass dann der DFB-Präsident dann auch einen Brief an die Argentinier schreibt und sich passiert? Da entschuldigt. Ich hab
das überhaupt gar
nicht. Die haben auf der Bühne in Berlin so einen Tanz aufgeführt.
Man muss allerdings dazu sagen, jeder, der schon mal in seinem Leben im Fußballverein war, diese Tänze führt man auf im Sportverein.
Ja.
Also da tanzt man dann so vor. So tanzen die Gauchos, in dem Falle, es war jetzt auch nicht speziell auf die Gauchos bezogen, war einfach so tanzt der Gegner.
Ja.
Und dann hat man die halt so ein bisschen fuchtig dargestellt und dann so tanzen wir jetzt die Sieger.
Und so gehen die
Sieger. Ja, das war natürlich in dem Kontext, die etwas kleineren Südamerikaner und die großen deutschen Recken, so kam das rüber, aber so war das natürlich überhaupt nicht in dem Moment gemeint von den Jungs. Die haben einfach nur ganz normal gefeiert. Und da ist hier das genau wie du, Christian, da einfach so ein Tatar draus zu machen.
Hat sich denn irgendwer drüber aufgeregt?
Ich meine, außer dem DFB.
Die halbe Nation.
Die halbe Nation und die Journalisten, die ganzen Blogs und Webseiten waren ja voll davon, ne?
Also hätten wir verloren, die unseren, dann hätten die Argentinier geschuhplattelt.
Ja,
und hier im Land hätte jeder gelacht. Oder auf der ganzen Welt.
Ja. Wahrscheinlich, ja.
Ah ja.
Wahrscheinlich.
Alter, alberner Scheiß.
Ja, ich finde auch. Also, das kann man wirklich nicht ernst nehmen. Aber gut, so ist es halt nun mal, ne? So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Zeit. Und dann schauen wir mal,
wie es weitergeht. Was hatte ich denn eigentlich getippt letztes Mal? Ich hatte wahrscheinlich gar nichts getippt. Ich habe wahrscheinlich gesagt, 74 haben sie gewonnen.
Ich meine, viele haben ja auf Brasilien getippt. Also wir hatten ja auch so ein internes Tippspiel.
Aha.
Ich glaube, da waren 10 oder 12 Leute dabei. Der Großteil hatte ja auf Brasilien oder Spanien getippt. Also.
Ich fand die Rauswürfe ganz interessant. Die Rauswürfe früher von Italien, Spanien, England.
Ja.
Und dann kann ich euch eins sagen, ich bin in Italien gewesen. Ein Freund von mir war im Urlaub in Italien und wollte dann Weltmeisterschaft halt in Italien irgendwo schauen und war dann völlig empört, weil die Italiener haben anscheinend mit Ausscheiden ihrer Nationalmannschaft die komplette Übertragung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen eingestellt, beziehungsweise nur noch der sehr, sehr, sehr späten Spiele gebracht. Das heißt, der konnte überhaupt nicht mehr Fußball gucken, obwohl er in Italien war und Weltmeisterschaft lief, naja. Was ich ja schon sehr schräg finde.
Ja, das ist echt ein bisschen komisch. So, dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit den wichtigsten Personalien aus der Branche. Derer zwei haben wir heute bei uns auf dem Themenplan und der Andreas sagt ja noch
eine dritte.
Aber fangen wir mal mit der, machen wir es doch direkt nach der Reihenfolge. Das erste, was wir notiert haben, ist der Manfred Mouillon. Den kennt sich ja der ein oder andere noch.
Von? Genau. Manfred Mouillon war bei DNS.
DNS, ganz genau.
DNS, jetzt Arrow.
Jetzt Arrow, richtig. Und der Manfred Mouillon ist, ich weiß nicht, ist er da wieder aufgetaucht oder?
Ich weiß nicht, wie lang er da ist.
Das weiß ich auch nicht.
Es war einfach so eine Beobachtung, so, was macht er? Ups.
Ja. Jedenfalls ist der Manfred Mouillon nicht mehr in der Branche tätig, sondern er ist im anderen Unternehmen tätig, nämlich beim Maschinenwerk Misselhorn. Ein Unternehmen, was ich vorher noch überhaupt nicht kannte.
Überhaupt nicht auf dem
Radar. Der ist dort Geschäftsführer. Und was ich auch nicht wusste, der Manfred Mouillon, der hat in der TU München Elektrotechnik studiert. Er ist also Ingenieur und hat ja dann damals die DNS gegründet, im Jahr 88, die später dann zu Arrow wurde. Und ja, genau.
Nach einem totalen Irrfahrt, zuerst Mirisale, dann CHS und dann wieder raus und selbstständig und zum Schluss bei Arrow gelandet.
Ja, also da macht er jetzt wirklich ganz was anderes. Hier steht, die Maschinenwerk Misselhorn GmbH beschäftigt sich mit der Erforschung eines neuartigen thermodynamischen Prozesses und der Entwicklung einer entsprechenden Anlage, um Wärmeenergie mit einem Temperaturniveau von kleiner 100 Grad effektiv verstromen zu können. Das klingt interessant.
Ja,
absolut. Wo sitzen die eigentlich? Die sitzen in München.
Die sind in München.
Die sitzen in München, ja. Es scheint dann tatsächlich hier irgendwie so eine Denkschmiede zu sein, ne? Oder Technologiebude. Jo. Sehr interessant. Na, vielleicht laufen wir den mal über den Weg, dann kann er mal ein bisschen erzählen. Mich als Ingenieur interessiert sowas natürlich prinzipiell auch.
Selbstverständlich. Ich habe ja manchmal das Gefühl, wenn man aus der IT-Branche kommt, dann kann man in sehr vielen Branchen, anderen Branchen arbeiten, weil es so viele verschiedene Gewässer gibt in der IT-Branche und auch das, die, ich finde auch, dass in der IT-Branche, ich habe es in anderen Branchen jetzt noch nicht so kennengelernt, aber ich glaube nicht, dass man es noch sehr viel mehr steigern kann, gerade in der Distribution, wie viele persönlichen, wie sagt man da, wie viel Persönlichkeit mit drin steckt in der Arbeit auch. Ja. Also der mit dem und der lieber mit dem und Vorlieben und Geschmäcker, und das hat nicht immer was auch mit dem Geschäft, also ob das jetzt am meisten Sinn macht, mit dem eine Partnerschaft einzugehen, sondern ob das halt persönlich passt. Wir wissen ja alle im Channel. Ja, ja. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es in anderen Branchen das noch steigert. Also ich weiß nicht, was eure Meinung dazu
ist. Ja, diese wahrscheinlich gibt es da tatsächlich auch noch ein paar Branchen, wo es
noch also extremer ist.
Wo's, oder zumindest ähnlich ist.
Ja, ähnlich glaube ich schon. Aber
ich glaube zumindest, wenn du
in der Distribution gearbeitet hast, dann bist du mit allen Wassern gewaschen.
Ja, ja, zumindest wenn du im Top-Management gearbeitet hast oder Management gearbeitet hast, würde ich mal sagen, da bist du wirklich gestählt.
Ja.
Also weil das schon IT sicherlich ein extrem große Herausforderung ist.
Es ist extrem schnell
in einem Bereich.
Du hast extrem schnelle Innovationszyklen.
Ja.
Du hast extrem breit, weil IT für jede Branche eine Rolle spielt. Du schaust halt überall rein. Es ist extrem herausfordernd, gerade von so einem Aspekt wie Kosten unter Kontrolle zu halten, Margenverfall und Preisverfall und so das Geschäft da zu managen. Das ist schon wirklich interessant. Und du hast dann halt so Entwicklungen wie ab heute möchte niemand mehr ein Fax benutzen. Gestern hat es die Mehrheit der Menschen noch gekauft. Oder bis eben noch war Tamagotchi damals vor 15 Jahren oder sowas. Mhm. Tamagotchi, das Ding, jeder musste eins haben und jeder hat es angefangen zu verkaufen, Riesenstück, und morgen war bupp, kein Mensch will das mehr.
Ja, also ich meine, wenn man da.
Oder jetzt Einzug der Video, der Computerspieltechnologie in Firmenalltag. Ja, Wahnsinn.
Ja, da tut sich unheimlich viel. Also von daher schon sehr fordernd, und dann natürlich immer das Thema Kosten und die Margenerosion, die über die ganzen Jahre stattgefunden hat. Ich meine, wenn man sich heute anschaut, so ein großer Distributor wie eine Ingram Micro, was machen die im Jahr? 36 Milliarden, 37 Milliarden, so um den Dreh rum, glaube ich. Mhm. Und wenn du dann mal schaust, was unterm Strich übrig bleibt, dann ist es halt 1% oder 1, irgendwas Prozent.
Inzwischen wieder ein bisschen mehr als 1%.
Und damit musst du deine
vielleicht Firma
auch noch
mehr
weiterentwickeln.
Und damit sollst du deine Firma weiterentwickeln, richtig. Und was ja auch heißt, einen größeren Fehler, wenn du machst, dann bist du quasi weg vom Fenster. Ja. Ne? Also da muss alles wirklich sitzen. Und sowas zu lenken ist sicherlich nicht ganz einfach. Naja, ein paar sind abgewandert in die Solarbranche. Da denken wir mal an Luc Rare von
LG. Wobei die Solarbranche ja auch stark notleidend ist.
Sicher, ja. Mhm. Ja, da haben sich, glaube ich, auch viele anders vorgestellt.
Ja.
Aber so, was Mujor dort macht, ich glaube, genügend Geld hat er, um da mal ein paar Jahre zu überbrücken und einfach mal ein bisschen nachzudenken. Und vielleicht kommt ja auch noch ein gutes Produkt dabei rum.
Die müssen wir echt mal anrufen. Das ist doch mal eine schöne Geschichte.
Ja, das stimmt. Dann die nächste Personale, die wir noch haben, die fand ich ehrlich gesagt ziemlich erstaunlich. Ich habe es erst gestern Abend entdeckt, weil der Andreas sie hier in unseren Themenplan eingetragen hat. Und zwar geht es um die Simone Frömming.
Genau, Simone Frömming ist wieder aufgetaucht.
Mhm.
Simone Frömming ist ja in der Branche sehr bekannt geworden über ihre Geschäftsführertätigkeit bei Computer 2000 sagen, bei Tech Data. Ja. wo sie, glaube ich, 3 oder 4 Jahre gewesen ist, zusammen mit dem Günter Schiessel, der genau. schon mal zu Gast bei uns hier im Cast war.
Richtig.
Der jetzt als, bei Ingram als ist. Geschäftsführer, der jetzt bei Ingram ist und das LED-Geschäft voranbringen soll. Also ganz interessante Konstellation. Und Simone Fremming ist ja von Techdata abgewandert zur Telekom. Zur T-Systems als Vicepräsident Vertrieb.
Genau.
Und taucht jetzt nach einem Zwischenschritt, der branchenfremd ist, wieder auf als Deutschlandchefin bei VMware, wo der Herr Kühlewein gerade seinen Abschied genommen hat,
ja.
nach ewigen Zeiten,
ja.
nach gefühlt seit Unternehmensgründung.
Hätte ich auch fast gesagt.
Die, die Gebrüder Kühlewein da den Ton angegeben haben bei VMware in Deutschland, ist jetzt die Simone Frömming dran. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, welche Akzente sie da setzen wird und wie das weitergeht.
Ja.
VMware hat ja einen guten Lauf. Also das Unternehmen wächst relativ schnell immer noch. Hat sich etwas abgeschwächt, das Wachstum, aber
und sie trifft das zumindest auf einige alten Branchenbekannten, ne?
Sie trifft auf einige.
Oliver Kaiser beispielsweise.
Oliver Kaiser habe ich auch gerade dran gedacht.
Der ist ja auch zu VMware
gewechselt. Der schon seit ewigen, seit relativ längerem bei VMware in
von
als Marketingleiter ja. ist von der ALSO.
Von ALSO kommend, ja.
Also das ist schon eine sehr spannende Personalie. Mhm. Wünschen wir der Simone mal irgendwie viel Erfolg.
Ganz und genau. Wann fängt die eigentlich an oder hat die schon gestartet?
Müsste eigentlich.
Okay.
Das müsste jetzt so sein.
Ja, ja. Der erste ist nächste Woche.
Also das müsste jetzt irgendwann so sein, ja.
Okay.
Also ich bin sehr gespannt. Ich werde sie mal antickern, die Tage.
Dann hast du noch eine dritte Personalie
mitgebracht? Und dann habe ich noch eine dritte. Die hätten wir auch ein bisschen vorziehen können, weil eben waren wir schon mal in diesem Arrow-Umfeld unterwegs, also ja. DNS und Arrow. Bei der Arrow hat es auch eine Personalie gegeben. Und zwar Claudia Ketzer ist Marketingleiterin bei der Arrow gewesen, hat vor kurzem ihren Abschied bekannt gegeben von der Arrow und hat sehr, 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 sehr kurzfristig ist im neuen Job angefangen, quasi nahtlos, und zwar bei CoMindware. Über CoMindware haben wir vor ein paar Ausgaben auch schon gesprochen.
Ehrlich?
Ich denke, ja, vor 2 Jahren ungefähr.
Sagt mir jetzt gar nichts.
Und zwar CoMindware ist ein Hersteller von Projektmanagement-Software, die sehr einfach zu konfigurieren und zu bedienen ist. Und der Zusammenhang war, die CoMindware-Gründer kommen aus dem Umfeld Acronis. Und die haben rekrutiert aus dem Umfeld Acronis den Helmut Heppner, der Acronis Deutschlandchef war. Der macht seit, ich denke mal, so 2, 2,5 Jahren die deutsche Niederlassung. Mhm. Die hat er zusammen aufgebaut mit dem Stefan Leiseder, der von VUD dazugekommen ist. Und jetzt ist so, die Claudia Ketzer ist da jetzt für Marketing verantwortlich. Und anscheinend ist der Stefan Leiseder gerade ausgeschieden vor 2 Monaten oder sowas. Also da ist auch Bewegung drin. Und Claudia Ketzer habe ich gestern gesprochen auf einer Veranstaltung. Und die sagt, also CoMindware entwickelt sich sehr dynamisch, das Partnergeschäft, wobei die Projektzyklen da natürlich, weil das komplexes Projektmanagement ist, schon relativ lang sind. Also es ist kein schnell drehendes Geschäft.
Okay.
Und man hat schon etliche Partner und Projekte. Und sie war also ganz, ganz happy, hat gesagt, sehr schönes Umfeld, interessantes Produkt, sehr, sehr innovative Leute auch in den USA. Und die war richtig happy.
Mhm.
Genau, und da wünschen wir doch auch alles Gute.
Genau.
Und sind sehr gespannt, wie es da noch weitergeht.
Richtig, also damit haben wir 3 Personalien an den Start gebracht.
Jetzt überlege ich gerade, ob wir noch irgendeine Personal, mir schwebt irgendwas im Kopf rum.
Es war sicherlich noch das eine oder andere.
Das glaube ich auch.
Das ist jetzt zumindest jenes, was
das wir ist mal das auf jeden haben. Fall, was wir mal Gott sei Dank festgehalten haben. Was du nicht sofort aufschreibst, ist dann für ewig verloren.
Ja, das ist ja immer meine Rede. Ihr müsst eigentlich beim täglichen Surfen und bei der täglichen Lektüre sozusagen immer, wenn ihr sagt, das ist ein Thema für hier, weil eine interessante Personalie oder sonst irgendwas geht, immer oben auf dieses Knöpfchen drücken.
Der Knopf, also das muss ich jetzt auch nochmal sagen. Ja. Das ist ja ein toller Prozess. Mhm. Der einzige Nachteil an dem Prozess, vielleicht bin ich auch zu doof, der einzige Nachteil an dem Prozess ist, ich kann ihn nicht auf dem Telefon, auf dem Smartphone abbilden.
Doch, das geht auch.
Das funktioniert irgendwie anders. Da bin ich zu doof zu. Und mein Problem ist, ich lese die meisten Sachen auf dem Smartphone.
Mhm.
Und wenn ich den Knopf dann nicht drücken kann, dann denke ich meistens, wenn ich den Rechner dann hochgefahren habe, nicht mehr dran, dass ich was gelesen habe. Deswegen war es jetzt auch ein bisschen gehäuft.
Die richten man das auf alle Fälle mal für Smartphone. Also
müssen wir uns unbedingt anschauen. Das
kriegen wir hin.
Deswegen war es etwas gehäuft, meine Meldungen jetzt die letzten 2-3 Tage, weil ich dann doch etwas, was ich die ganze Zeit gelesen hatte, nachgeholt habe und hochgeladen.
Ganz kurz die Anmerkung für die Hörer, die vielleicht nicht den Prozess kennen, den der Christian bei uns eingeführt hat. Das nennt sich Pinboard.
Ja.
Und
tolles Tool.
Tolles Tool. Und das kann man sich oben an die Browserleiste festpinnen und kann alle Artikel, alles, was man im Web, gerade Feeds zu dem Thema findet, kann man sich zusammenknüpfen. Und damit, das ist natürlich auch in anderen Kontexten sehr, sehr gut einsetzbar, wenn man einfach Themensammlungen zusammenstellen möchte aus dem
Web. Genau.
Und sehr schön verwaltbar.
Genau, ist ein Cloud-Service und damit ist natürlich das geräteübergreifend einsetzbar.
Mhm. Also es ist wirklich...
Also es gibt noch schönere Dienste als Pinboard, muss ich ehrlich sagen. Pinboard nutze ich deswegen, weil das Schöne ist von der Liste, die wir hier zusammentragen, wo unsere ganzen Themen draufstehen, kann Pinboard einen eigenen RSS-Feed generieren. Und das ist eigentlich etwas, was ich gesucht hatte und wo ich kein anderes Tool gefunden habe. Wenn es nur darum geht, Bookmarks einzusammeln und möglicherweise mit anderen auch zu teilen, dann kann ich zum Beispiel Pocket noch empfehlen. Das ist auch ein sehr, sehr schöner Dienst. Gibt's auch eben für Smartphone. Und kann man dann seine Sachen auch vertecken und so weiter. Also wir nutzen das beispielsweise auch in der Redaktion. Für den einen oder anderen Zweck. Ja, da gibt's schon wirklich ganz, ganz klasse Dinge. Und immer wenn eben was in dieses Pinport eingetragen wird, ist es dann so, dass dann nachgeschaltet noch ein Dienst am Start ist, über den hatte ich, glaube ich, mal ein bisschen erzählt, der heißt If This Then That.
Den hast du mal gepickt, der ist auch
genau, krass. Das ist ein richtig schöner Dienst, in dem hunderte von verschiedenen Webservices miteinander verknüpfbar sind und da kann man beispielsweise einrichten, immer wenn es einen neuen Eintrag auf Pinboard gibt, dann mache ein Posting auf Facebook, löse einen Tweet aus, schreibe es bitte in unseren Themenplan rein, den wir hier in Google Doc machen, etc. pp. Ja, oder schicke, du könntest auch sagen, schick dann eine SMS oder was weiß ich. Also du kannst wirklich aber hunderte von Dienste ganz intelligent miteinander verknüpfen und die immer sagen, wenn diese Bedingung eintrifft, dann tu das. Und den kann ich wirklich nur sehr empfehlen, da einfach mal ein bisschen zu stöbern, da findet man sicherlich das eine oder andere interessante Rezept, Receipt nennen die das dort. Gut, dann also soweit zu den Personalien. Ich drücke die Taste M und habe die Marke gesetzt, weil wir gehen jetzt in die Distribution und dort haben wir eigentlich im Wesentlichen zwei Punkte, nämlich einmal sollten wir noch kurz über Rhombus sprechen.
Ja.
Ein Distributor, der jetzt Insolvenz angemeldet hat. Und wir hatten auch schon vorher, ich glaube 14 Tage vorher oder sowas, einen Hinweis von einem Channelcast-Hörer, der uns eine, ich weiß gar nicht, eine E-Mail geschickt hatte oder irgendwo hat das jedenfalls hingeschrieben gehabt oder war es auf Facebook, wo schon ein Schreiben gab von einem der Geschäftsführer. Andreas, du bist sicherlich im Bilde, was Rhombus anbelangt, so wie ich dich kenne.
Na, ich bin so mittel im Bilde.
Gut, immerhin.
Immerhin. Ein Teil von Rhombus hat Insolvenz angemeldet, nämlich die IT-Distribution. Es gibt anscheinend mehrere verschachtelte Unternehmen. Rhombus war vor kurzem auf der Suche nach einem Investor, hat keinen gefunden und ist in die Insolvenz gegangen. Und was man aus dem Umfeld Paderborn hört, ist, die Mitarbeiter suchen verstärkt alternativ, also suchen neue Jobs. Viele Mitarbeiter sind schon weg. Vor rund 2 Wochen hat sich der Andreas Kostalis wohl selbstständig gemacht, der da das Marketing gemacht hat. Der ist ein alter Bekannter, der aus der Activis Peacock Schiene kommt und da schon mal Marketingleiter gewesen ist vor einigen Jahren. Roman Klamke ist mal dort gewesen, der ist aber schon seit einer Zeit wieder weg. Das heißt, der Laden löst sich langsam auf, obwohl es heißt, dass sie noch Geschäft machen. Es weiß bloß niemand so ganz genau, wer da eigentlich tatsächlich noch ist und wer da was macht. Und ob außerdem Ralf Koch, der Gründer und Chef des Ganzen ist, tatsächlich noch viel geht. Es gibt wohl noch eine Firma, die aktiv ist, aber die Aussage
noch ein paar Firmen sogar, die noch aktiv sind.
Die Aussage von Insidern ist, da arbeitet niemand mehr.
Also es gibt angeblich noch ein paar Firmen, wo er noch aktiv ist. Also da ist eine wahnsinnig interessante, spannende Diskussion unter der IT-Business, dem Beitrag, der da gebracht wird. Und da heißt es zum Beispiel, dass ein Distributor namens Technologiefabrik, da ist auch der
Technologiefabrik
noch eingetragen.
Die machen noch Geschäft.
Das ist das, was ich auch gerade suche, die Nachricht, die wir da bekommen haben.
Und da werden noch mehr Firmen genannt im Übrigen.
Ah ja, hier habe ich's. Da war ein Channelcast-Hörer, der hatte uns hier einen Link geschickt auf ein PDF. Neustart mit bewährten Produkten und Komplettlösungen von der Technologiefabrik.de, unterzeichnet von Ralf Koch und Thomas Radschminski wahrscheinlich spricht man es richtig aus, in dem drin steht: sehr geehrte Geschäftspartner, wir möchten Sie informieren, dass Sie ab sofort die Möglichkeit haben, bewährte Rhombus-Hardware, Software und IT-Komplettlösungen bei uns zu beziehen und würden uns freuen, wenn wir Sie zu unserem Kundenkreis zählen dürften. Die Technologiefabrik wird für Sie ein kompetenter, verlässlicher und berechnender Partner sein, bla 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 bla. Und so geht das Ganze weiter. Und
das ist ja die
meine
englische.
Genau, und da ist schon der klare Hinweis, was hier eigentlich Sache ist, ist natürlich jetzt hier aus dem Anschreiben so nicht erkennbar. Aber
kommen Sie von uns zu uns, da geht's rum.
Genau, Hauptsache Sie bestellen jetzt beim anderen Unternehmen, weil das alte wird es wahrscheinlich nicht mehr lange geben. Und ja, vielen Dank nochmal für den Hinweis von dem Leser. Ich sage jetzt nicht, wer der Tippgeber ist, muss ja auch nicht sein. hat jetzt zwar nichts dazu geschrieben, dass er anonym bleiben will.
Informantenschutz versus Transparenz.
Der wird gewinnen. Ja, genau. Aber der hat offensichtlich da die Lunte schon gerochen sozusagen und uns den Hinweis da bereits am 2. Juli schon gegeben. Ein gutes Stück noch vor der Zeit, als dann die Meldung über die Insolvenz kam.
Gut. Übrigens, es gibt noch eine nettodirekt24.de. Ja. Da ist Ralf Koch ebenfalls Geschäftsführer.
Wie heißt sie?
Nettodirekt24.
Nettodirekt24.
Ja, und das
hört sich ehrlich gesagt ziemlich...
Und die verkaufen sehr viel auch, also zum einen IT-Geräte, aber auch sowas wie Grills und Konsumerprodukte, auch nicht nur aus der IT, aus dem Haushalt.
Aha.
Audio, Hi-Fi, Autozubehör. Hier Nettodirekt24. Und wenn wir hier aufs Impressum gehen... finden wir ebenfalls Ralf Koch.
Wie bist du denn da drauf gekommen?
Das habe ich gefunden. Das scheinen noch mehr Insider unterwegs zu sein.
Okay.
In dieser Diskussion, die unter dem Beitrag, dem entsprechenden bei der IT Business News ist. Und da geht es sehr viel, sehr tief. Also da werden auch noch ein paar Personalien genannt, über die spekuliert wird, auch über den neuen Firmensitz, der in Celle liegt, irgendwie gleich an der Grenze. Also ist ganz interessant. Also wer da recherchieren möchte, der guckt doch einfach mal in die entsprechende Meldung auf der IT Business und geht in die Diskussion drunter. Da muss man dann sich ein bisschen durchklicken und dann kommt man da in eine Insider-Diskussion zu dem Thema rein und entdeckt da einige interessante Informationen.
Okay.
Die Branchendichte und Verflechtung.
Da haben wir es wieder.
In Ostwestfalen, also in dieser Gegend, ist halt extrem hoch. Das heißt, die Leute sind dann schon mal bei Tarox gewesen oder bei einer Also oder vorher bei einer Peacock, dann ist Wortmann nicht
weit weg. Ja.
Und da wird dann schon emotional diskutiert. Das ist ja auch emotional.
Haben wir es wieder.
Die Ostwestfalen sind auch emotional, auch wenn die das nicht immer gern raushängen lassen.
Aha, netto 24.
Ja, netto ja, direkt ja, ja,
24.de. Ja. Aha, da waren auch PCs und so weiter verscherbelt hier, schau mal an.
Das ist doch mal eine interessante Geschichte.
Laser, Brotherdrucker. Yoshi, da wird dein Zeug verscherbelt hier. Für billig Geld.
Tja.
Meine Herren. Interessant.
Interessant wären da vor allem die Beschaffungswege.
Ja, ganz genau.
Das Finanzierungsmodell.
Genau. Das ist eigentlich
interessant. Ja, ja.
Ja, vielleicht kommt ja da das eine oder andere noch an die Oberfläche. Scheint da doch einige zu interessieren.
Ach, also du bist der Online-Shop von Netto, der offizielle Netto 24.
Echt? Den macht der Rhombus-Koch.
Ja.
Das ist ja ein Ding.
Interessant.
Okay.
Nicht minder uninteressant ist die Meldung,
den insolventen Weltbild-Verlag übernommen hat. Wir erinnern uns, Weltbild, da gibt es ja schon die ganze Zeit Gerüchte, Schwierigkeiten, Rückzug des Gesellschafters katholische Kirche.
Katholische Kirche, richtig.
Trennung aus dem Verbund mit Hugendubel, die anscheinend schon länger vollzogen ist. Und dann die interessante Frage, wie geht das weiter? Man war ja auf Investorensuche. Man hatte einen Investor kurz vor Abschluss. Das hat dann nicht funktioniert. Und während man noch bekannt gegeben hat, dass das nicht funktioniert hat, wurde gleich der nächste Kandidat und dann gleich der Abschluss nachgeschoben. Und zwar, wir bleiben in Nordrhein-Westfalen.
Stimmt.
Und wir geben uns aus Ostwestfalen etwas näher an den Rhein nach Düsseldorf. Die Dröge hat das übernommen.
Genau.
Dröge ist ja eigentlich eine Unternehmensberatung. Walter Dröge investiert auch in Unternehmen, in solche, die sanierungsbedürftig sind oder in solche, die es günstig zu haben, die günstig zu haben sind und wo Potenzial da ist. Dröge hat die Also und die Actebis Peacock übernommen, was jetzt ja die Vereinigte Also ist. Mhm. Und Dröge übernimmt Weltbild. Mhm. Das ist ein wirklich spannender Schritt.
Die Frage, die sich ja jetzt stellt,
die sich aufregt,
wird Gustavo Möller-Hergt jetzt den Weltbild-Verlag auf Vordermann
bringen? Wird Gustavo jetzt zum Buchhändler?
Genau.
Das ist eine recht interessante Frage. Ich habe dann, also hat sich mir natürlich auch gleich gestellt, weil der Gustavo Möller-Hergt ist ja derjenige, der für Dröge diese Firmen akquiriert und dann auch selber reingeht und dann guckt, was zu tun ist in der für ihn typischen Art und Weise. Dann fand ich aber eine zweite Überlegung total interessant. Jetzt nehmen wir doch mal Weltbild und überlegen, wer so der Mitbewerb ist und wer der Mitbewerb ist, der gerade richtig viel reißt. Eine Amazon und dann überlegen wir uns, hinter einer Amazon steht ja eine gigantische Logistikmaschine, was ja ganz interessant ist, und ein moderner Shop und. Und dann überlegen wir uns, in was Dröge investiert hat, in eine Logistikmaschine, in eine große, die Also, die natürlich Logistikdienstleistungen aufsetzt, auch total branchenfremd und da wohl auch einige Kunden am Start hat. Dann ist investiert worden bei der Also in Business Intelligence Tools,
ja,
wo man halt wirklich sehr interessante Auswertungen fahren kann. Und dann überlegen wir uns, wenn man dann die Weltbild andockt und sagt, okay, es gibt da Geschäfte, also physikalische Geschäfte, läuft nicht so gut, sind da etliche Filialen auch schon dicht gemacht worden, aber gibt's noch einen großen Online-Shop, dann könnte man beides verknoten mit einem Schleifchen dran und eine sehr interessante Geschichte draus machen, die beim reinen IT-Distributor fehlt und die bei einem reinen Buchhändler oder so, ja, Buchhandelsunternehmen oder Verlagsbuchhandelsunternehmen im weitesten Sinne fehlt.
Interessante Theorie, die du da
und es zeigt sich plötzlich es gibt plötzlich ein sehr, sehr interessantes Bild. Ob das gewollt ist oder ob das Zufall ist oder ob jemand die Linie verfolgt, keine Ahnung.
Wissen wir noch nicht.
Ja. Keine Ahnung. Es gibt von Dröge immer so aus der Unternehmensberatung immer so, ich sag mal, White Papers, die man bestellen kann, wo es um verschiedene Geschäftsmodelle geht. Und da gibt es auch eins, wo es um Online-Vermarktung geht, Online-Shops und solche Geschichten.
Ja.
Was in dem Zusammenhang ganz interessant ist. Es gibt auch eins, was über Logistik geht und Distribution. Es gibt auch eins, was Klaus Helmich verfasst hat. Also wenn man sich das so anschaut, es könnte ein interessantes Bild draus werden. Keine Ahnung, ob das tatsächlich der Fall ist. Es würde tiefe Einschnitte bedeuten, zum Beispiel bei einer Weltbild, auch ins, aber die Einschnitte muss man eh vornehmen.
Die muss man sicherlich eh
vornehmen. Und die sind ja auch bei einer Actebis Peacock und bei einer Also vorgenommen worden.
Ehrlich, also die Idee oder die Theorie, die du da jetzt gerade geschmiedet hast, finde ich nicht uninteressant, weil sich natürlich in der Tat ein Stück weit aufdrängt, hast du vollkommen recht. Aber wo du dann gesagt hast, da machen wir so ein Schleifchen drum, das hört sich dann so an, also wir hübschen diese Braut sozusagen insgesamt ein bisschen auf, so vielleicht als Gesamtpaket. Da habe ich eher so meine Zweifel, weil A will keiner eigentlich ehrlich gesagt IT-Distribution kaufen und keiner will Buchhandel kaufen.
Nee, das glaube
beides Branchen.
Nee, das glaube ich auch.
Die reichlich uninteressant sind.
Aber ich glaube, jeder hätte gern Amazon-Aktien und zwar reichlich.
ja, das
jeder wäre gern der neue Amazon.
Das wäre also dann sozusagen die Exit-Strategie, die du dahinter sehen würdest.
Sagen wir mal so, der
Amazon ist ja hier in Deutschland damals, als die eingestiegen sind, hatten die ja einen Regensburger Online-Buchhändler gekauft. Das war der Kristallisationskeim. Ich bin auch am Überlegen, hieß der Buch 1, 2, 3? Keine Ahnung, aber die damalige Gründerin dieses Online-Shops, die war mal bei mir in der Redaktion, so etwa ein Jahr bevor die dann von Amazon übernommen wurden. Und ich komme jetzt auch nicht auf den Namen. Müsst mir jetzt mal googeln.
Also ja, es ist sehr interessant.
Auf der anderen Seite, ich meine, Amazon hat die komplette ich weiß nicht.
Bis Amazon die Logistik nachgezogen hatte. Also die Amazon-Stärke war lange Zeit nicht die Logistik.
Ja, natürlich nicht.
Zumindest
nicht hier in Deutschland.
Sicher nicht in Deutschland. Die Logistikstandorte von Amazon waren in Deutschland verstreut. Mhm. Und es ging sehr viel von Hand. Da hatte ich mit jemandem gesprochen, der, ich glaube, die Amazon ist in das ehemalige CHS-Lager gezogen oder in so einen Standort ganz in der Nähe in Bad Hersfeld. Mhm. Und dann erzählte mir jemand, der das Ganze von früher noch kannte, ja, bei der Amazon geht ja wahnsinns viel von Hand und im Lager in Leipzig ein totales Chaos und. Und Amazon hat schon so eine Art, den Kern dieser Shop-Kern mit den Empfehlungen und Cross-Marketing und Cross-Selling geschickt, der war schon immer sehr gut. Und die anderen Bereiche wurden dann sukzessive nachgezogen. Die Logistik arbeitet ja heute sehr, sehr effizient und sehr professionell, muss man schon sagen. Ja. Und insofern denke ich, so eine Kombination wäre ja schon interessant. Mhm. Und dann gibt's von Dröger noch andere Beteiligungen an Einzelhändlern. Ich glaube, die Intersport gehört zu Dröge.
Aha.
Und dann hätte man also Verlag mit Büchern und ich sag jetzt mal, weil wir so klimbim drumrum, und dann hättest du noch Sport, wäre ja alles schon da.
Man muss dass man sich das vorbereitet, Stück für Stück.
Man müsste so eine Klammer drum fügen. Ja, ich weiß es nicht. Es ist interessant. Also das ist eine sehr interessante Perspektive, denn jemanden zu finden, der einen sehr großen Distributor für sehr viel Geld kauft, nein.
Nee,
nein. Also die Geschichte muss dann eine andere sein.
Ja.
Mhm. Ja. Sehr interessant.
Also war jetzt so mein laienhafter Ansatz. So eine Geschichte da.
Warum auch nicht?
So eine Geschichte da mal drum zu stricken und es ist, glaube ich, interessant. Mhm. Und es deckt sich mit relativ vielen Initiativen, die es da gibt, zusammen. Mhm.
Wenn man sich das Portfolio von Dröge dann anguckt auf der Seite, wenn man auf die Dröge-Seite besucht und mit deiner Geschichte im Hinterkopf, dann könnte man sich tatsächlich vorstellen, die bauen sich gerade heimlich, kaufen sich gerade heimlich so eine Amazon 2 in klein zusammen und dann irgendwann werden sie einfach die Fäden zusammenziehen.
Zack. Ja, das ist schon ganz spannend.
Das muss man überraschen.
Ja gut, auf Amazon kommen wir nachher auch noch mal ein bisschen.
Wenn wir sagen, kommen wir nachher auch noch richtig. Da können wir auch gleich in Richtung E-Commerce und Retail wechseln.
Richtig.
In unsere Rubrik. Weil das war es soweit auch zu
Distribution. Die Distributionsrubrik ist im Moment so ein bisschen dünn. Sitzen wir im Sommerloch?
Ich weiß es nicht. Also mal schauen, was noch alles so kommt. Tech Data kann man vielleicht noch nachschieben. Wir hatten Besuch vom Michael Dressen bei uns. Und zwar nicht hier bei den Kollegen von Channel Warder, sondern bei der Computerwoche. Mhm. Und dachte ich mir, was macht denn Michael Dressen hier bei der Computerwoche? Und siehe da, es ging um den Tech Data Kongress. Da ist nämlich tatsächlich geplant, dieses Mal Endkunden auch einzuladen.
Ach, da schau her. Mhm.
Endkunden einzuladen, und zwar IT-Entscheider, und Computerwoche steht ja für IT-Entscheider und CEOs. Und da gab es also Gespräche in der Richtung. Und da habe ich mir auch gedacht, toller, das ist ja mal ein ganz neuer Ansatz, Endkunden auf eine Veranstaltung eines Distributors zu bringen, wohl in der Absicht, ja, ja, ich weiß es nicht, ob ich das so sagen kann, wie es mir wiedergegeben wurde.
Sag's durch die Blume.
Müsste ich dann so sagen, ein bisschen durch die Blume sagen, ja. Also, es soll so ein bisschen sanfter Druck auch auf die Händler und Systemhäuser ausgeübt werden, wo man dann sagt, also passt mal auf, wir haben jetzt dafür gesorgt, dass hier die IT-Entscheider da sind und sich informieren wollen, ne? Also, das solltet ihr doch auch mal gefälligst hier sein. Und außerdem hört euch mal an, was diese Unternehmen eigentlich heute alle wollen, für tolle Cloud-Dienste und so weiter und so fort. Und seht mal, wir haben das ja auch alles im Portfolio. Ja. Also gehen da schon relativ viele hochrangige Speaker wohl auch an den Start bei der diesjährigen Konferenz. Ich kenne das Programm noch nicht ganz auswendig, aber was ich zumindest gehört habe, viele Speaker aus der Industrie, auch sehr hochkarätig. Aber ich hab dann zum Heinrich Faske, der Chefredakteur von der Computerwoche, gesagt, ja, du musst aber immer sehen, dass die Tech Data natürlich auch ein Interessenvertreter der Industrie ist. Ja, er ist nicht prinzipiell alleine ein Interessenvertreter des Handels, mit dem arbeitet er zusammen, mit dem macht er natürlich auch Geschäfte, er macht aber auch Geschäfte mit den Herstellern. Ja, und die Hersteller haben natürlich massives Interesse daran, ihre Produkte, Services und was weiß ich, dass sie über die Distribution rausschieben, dass das auch in einer ordentlichen Stückzahl abgesetzt wird. Da verdienten das die Wirtschaft.
Ja, aber hast du denn als Endkunde, wisst ihr das zufällig, irgendeinen Einfluss? Also gehen wir davon aus, ich sehe jetzt eine tolle Präsentation von Also oder wem auch immer auf so einer Veranstaltung und ich habe einen großen Dienstleister, irgendwie meinen Dienstleister dahin zu beeinflussen, dass er mich doch von der Seite her aus beliefert. Habe ich da einen Einfluss drauf?
Nee.
Nicht, ne?
Also ich weiß nicht, ob ein IT-Verantwortlicher im Unternehmen irgendein Interesse dran hat, dass sein Dienstleister bei irgendeinem speziellen Großhändler was kauft, außer er ist der Schwager von Michael Dressen oder so.
Naja, aber sie versuchen sich ja, natürlich, das sehe ich ja genauso, aber sie versuchen sich ja individuelle, gerade im Bereich Services und Solutions und natürlich auch im Vertikalen zu platzieren und individuell zu machen. Und
also,
das ist natürlich für manche, die schnüren ja auch wirklich, muss man ja auch objektiv sagen, sehr, sehr interessante Pakete zum Teil. Und wenn ich jetzt mitbekomme als Firma, dass es diese Pakete gibt, die auf meine Branche zugeschnitten sind, so im Wandel, also gerade auch im Bereich Cloud Services, Backup beispielsweise oder dieses ganze Paket, auch Office 365 dann mit dabei, und ich fühle mich von dem Distributor angesprochen in seinem Portfolio, ob ich da Druck aufbauen kann in die Richtung, nicht, ne? Du schüttelst auch im Kopf.
Also ich halte das insgesamt für eine Schnapsidee, ehrlich gesagt.
Also ich glaube
aus folgenden, aus mehreren Gründen. Zum einen, nehmen wir mal an, es ist irgendein IT-Entscheider aus einem mittelständischen Unternehmen. Ja, so 200-300 Leute. Keine Ahnung, ist ja völlig wurscht. What the fuck soll der hier bei einem Data-Kongress, also was soll der dort? Der kennt ja noch nicht mal den Namen, der kennt ja noch nicht mal das Unternehmen.
Ja.
Der wird sagen, Tech was?
Ja, natürlich.
Was gibt's da zu sehen? Aha, Vorträge, aha, interessant. So, das ist mal das eine. Also da sehe ich schon relativ geringe Motivation. Das zweite ist, warum sollte ein Händler seine Top-Kunden auf so eine Veranstaltung schleppen? Das tun die in aller Regel nicht, weil die überhaupt kein Interesse dran haben, das andere, nämlich seine Mitbewerber, und die stehen im harten Mitbewerb, da möglicherweise noch irgendwelche Anknüpfungspunkte sieht und sagt, ah, schön, jetzt habe ich hier auch mal eine Visitenkarte von Ihnen.
Ja,
hey, schön, Sie mal kennengelernt zu haben, Herr Geschäftsführer.
Ich schicke meinen gesamten Vertrieb morgen vor.
Genau, und so. Das muss man auch mal noch ein Stück weit sehen, ja. Und insofern halte ich das, ich selber halte das für eine Schnapsidee.
Also ich denke mal, um die Diskussion so ein bisschen in eine andere Richtung zu lenken, wenn das die Motivation wäre, fände ich das auch ein bisschen bitter. Ich sehe die Motivation anders. Die Distribution positioniert sich ja als Problemlöser für Händler.
Ja.
Und wenn
jetzt auch als Problemlöser für Endkunden?
Jetzt kommt der spannende Punkt. Wenn du Problemlöser für Händler sein möchtest, musst du auf der einen Seite natürlich wissen, was brauchen die Händler? Was brauchen die Händler von mir? Neulich mit dem Systemhaus gesprochen, der bei den großen Distributoren einkauft. Und dann sagt er so, also die verstehen mich nicht. Ich habe einen Hauptlieferanten, bei dem bin ich ganz lang, der bedient mich gut. Sag ich, okay, dann hat der dein Systemhausgeschäft verstanden. Sagt er, nee, der hat nur verstanden, was ich von ihm will, weil wir so lange zusammenarbeiten. Aber eigentlich, was ich mache, da ist das Verständnis nicht wirklich da. Das heißt, man tut sich in der Distribution schon schwer, kommt aus diesem schnellen Transaktionsgeschäft, die Anforderungen des Systemhauses zu verstehen. Da ist man jetzt weitergegangen. Das haut langsam hin. Der nächste Schritt ist, das Systemhaus ist ja der Problemlöser für den Endkunden. Wenn ich in der Kette aber erfolgreich sein möchte und nicht das Verständnis der gesamten Kette habe, fällt es mir extrem schwer. Das heißt, wenn ich in der Distribution sitze und denke, oh boah, ey, ich habe einen total tollen Kunden, der bestellt 500 PCs, super Sach, den bediene ich gern, und dann habe ich so einen Kunden, der zickt rum, weil der braucht das Manual in den Sprachen und dann braucht er hier was angepasst und da und alles fürchterlich und macht mir nur Arbeit und den will ich gar nicht. Ich verstehe aber nicht, was der beim Endkunden macht. Dann ist das ganz schwierig. Ich habe das Thema neulich im Gespräch mal diskutiert mit dem Sascha Viro. Das ist der neue Geschäftsführer Solutions bei der ALSO. Mhm. Der kommt ja von der ALSO Schweiz und der kommt aber ursprünglich aus dem gewerblichen Endkundenumfeld. Das heißt, der war IT-Verantwortlicher. Der hat angefangen als Hiwi bei irgendwelchen Unternehmen, wo er Turnschuh-Admin gemacht hat und Rechner aufgesetzt und Kabel gestöpselt und ist dann so schrittchenweise in der Hierarchie gewachsen und hat dann große Projekte umgesetzt und so. Und der sagt, naja, was wir am Ende doch erreichen wollen oder was wir am Ende erreichen müssen, ist, dass der Endkunde mit seinen Anwendern glücklich mit der Lösung ist. Und wenn das Systemhaus und wenn wir es nicht erreicht haben, dann haben wir ein Riesenproblem. Denn dann sind wir austauschbar, dann ist der Endkunde unzufrieden, dann geht der woanders hin, dann hat das alles keinen Wert.
Und kann ich ein Stück weit auch verstehen.
Und dieses Verständnis ins Unternehmen zu bringen, halte ich für sehr wesentlich. Ob es der richtige Schritt ist,
also
auf den Kongress einen Anwender einzuladen oder verstärkt Anwender einzuladen, möchte ich auch mit einem Fragezeichen versehen. Ich meine,
da geht es doch ein Stück weit darum, die Bude voll zu kriegen. Genügend Besucher aber da zu haben.
Da stimme ich dir völlig zu. Ob das clever ist. Auf der anderen Seite, was schon total interessant ist, und zwar vor allem auch für die Hersteller, ist einen lebenden IT-Entscheider mal zu haben, der sagt, worauf er eigentlich steht. Denn wenn du dir anschaust, und das ist dann Punkt zwei, das trifft ja nicht nur die Distribution. Denn wenn du dir anschaust, wie die Herstellerkommunikation durch den Channel, aber auch direkt Richtung Endkunden ist, dann ist 80% der Kommunikation, würde ich jetzt so ganz pauschal einfach mal sagen, nein, ich pauschaliere mal, 90% der Kommunikation gehen komplett an den Bedarf des Endkunden vorbei. Komplett. Das trifft nicht den Bedarf des IT-Entscheiders, das ist irgendwo abstrakt, ist verschwurbelt voller Marketingaussagen. Die Leute haben keine Ahnung, was die Menschen eigentlich brauchen, was die beschäftigt, auf welchen Ebenen die diskutieren wollen. Und dann zu sagen, ich bringe mal dieses Know-how ins Unternehmen und ich fange mal anders an zu argumentieren, zu kommunizieren, ist ein riesengroßer Fortschritt. Ich habe mir viele Gedanken in letzter Zeit drüber gemacht, warum so viele Kommunikation von Herstellern nicht gelesen wird. Lies das mal.
Ja, ja.
90% Bullshit, das will kein Mensch wissen.
Ja, ja, das
90%.
Das glaube ich, komplett grauenhaft. Das ist natürlich ein Stück weit eine Hilflosigkeit.
Ah.
Und auf der einen Seite, auf der anderen Seite sind es halt auch immer alles sehr individuelle Problemstellungen, die dort auftauchen, ja.
Ja, auf der einen
Seite.
Das ist richtig.
Gerne,
auf der einen Seite
ein
schon,
aber nein.
Aber nein, den Kunden interessiert nicht, ob ich viel Umsatz mache, weil ich viel verkaufe oder sowas.
Ja, das ist
wohl. Das ist richtig, aber der Bereich, womit die Systemhäuser momentan am besten Geschäft machen, ist, wenn sie dem Kunden Bundles anbieten. Wenn sie dem Kunden, das war jetzt auch gerade das Thema, was ich in den USA bei Microsoft hatte, wenn sie den Kunden zum Beispiel jetzt einfach eine Lösung anbieten, sagen wir mal im CRM online, Office 365, das will der Kunde nicht mehr. Der Kunde will auch gleich noch, fragt auch gleich, kannst du mir auch noch Handys mit anbieten, wo ich dann Office, also Mobility-Lösung, ist dann gleich Mobile Device Management mit dabei, ist da Security mit dabei, und am besten noch eine sorgenfreie Flatrate, und ich habe ein Bundle und am besten noch irgendwie passend auf eine bestimmte Branche. Mhm. Und ich glaube, dass die Distribution hier der eine besondere Rolle zukommt, weil auch kein Systemhaus sich da nur rein von einem von einem Hersteller abhängig machen möchte. Und gerade diese Bundles zusammenzustellen, müsste die Distribution wie kein zweiter beherrschen. Und ich glaube, das ist in die Richtung.
Das beherrschst du aber nur, wenn du verstehst, was die Menschen draußen tatsächlich brauchen und haben wollen.
Aber das kriegst du doch die ganze Zeit mit. Du kriegst doch die Bestellungen. Du weißt doch, was wo die Projekte laufen und was dann zusammengestellt wird.
Dass da Projekte laufen.
Das muss man halt mal auswerten.
Das ist auch ein interessanter Punkt. Bloß, dass da ein Projekt läuft, kriegst du ja nicht anhand der Positionen, die du in den Bestellungen hast. Die interessante Frage, die keiner stellt, ist doch im Vertrieb, wenn einer sagt, ich brauche jetzt 5 irgendwas, dann ist doch die interessante Frage, wofür brauchst du denn das? Die interessante Frage, die heute gestellt wird, ist, brauchst du es noch 5 Euro billiger? Das ist die Frage, die gestellt wird, aber nicht, wofür brauchst du das? Was macht dein Kunde im Projekt? Worum geht das hier überhaupt?
Ja, das man sieht so weit runtergebrochen vielleicht nicht, aber
man sieht so viel, man sieht einen Haufen Einzelbestellungen und dann versucht man aus dem Verhau irgendwas wieder runterzubrechen. Und du siehst ja auch nicht, wenn ein Systemhaus bestellt, für wie viele Kundenprojekte das bestellt, wo das hingeht, ob das eins ist oder ob das verstreut auf 27 Kunden geht.
Ich kann es ein Stück weit nachvollziehen, Andreas, da hast du sicherlich auch recht, weil du dann natürlich immer irgendwo einen Bruch hast. Ist vollkommen klar in der ganzen Kommunikation. Aber ich weiß nicht, inwiefern eine Distributionsveranstaltung auf dem Endkunden eingeladen werden, diese Sache Abhilfe schafft.
Das weiß ich auch nicht.
War ja der eigentliche Ausgangspunkt.
Das weiß ich auch nicht. Und deswegen habe ich ja gesagt, dass das ein und dann geben wir der Diskussion mal noch so einen anderen Drive. Also das, ich glaube, es wäre sehr zielführend, auf so einer Veranstaltung einen IT-Leiter vorne hinzustellen und zu interviewen und zu sagen, okay, was sind deine Anforderungen? Was liest du? Wie bist du? Woran arbeitest du?
Ich finde, dass du einen sehr spannenden Punkt genannt hast. Ich glaube, wir haben insgesamt festgestellt, dass die Kommunikation seitens der Industrie stark hinkt, auch der Distribution, und dass jetzt nach neuen Wegen gesucht wird, halte ich für sehr sinnvoll insgesamt, weil die sprechen ihre eigene Sprache, nicht die Sprache des Kunden.
Ja.
Und man versucht jetzt hier eine Annäherung stattfinden zu lassen. Ich glaube, wir sind uns aber einig, dass das möglicherweise nicht der optimale Schritt ist, so wie man es jetzt gemacht hat. Aber ich finde auf jeden Fall grundsätzlich diese Diskussion, und deswegen war sie es auch wert, fand ich, sehr, sehr wichtig, dass da sich endlich mal die Distribution auch ein bisschen bewegt.
Meine These ist, und zwar nicht nur für Distribution, okay, das kommt dann erschwerend hinzu, sondern auch für den Bereich Systemhaus. Es gibt viele kleinere, die wahnsinnig weit weg von ihren Kunden sind, beziehungsweise die sehr nah am IT-Verantwortlichen sind, der in mittleren und kleinen Unternehmen aber auch weit weg von seinen Anwendern sitzt. Mhm. Auch diese Sachen spielen ja eine Rolle.
Mhm.
Also dieses IT ist anwenderzentriert. Das geht heute mit vielen Technologien, die es inzwischen gibt, die funktionieren, geht das sehr gut, aber ausgeprägt. Weiß ich nicht, ob das ist.
Da spielt ja auch noch das Thema der Schatten-IT mit rein, die Systemhäuser noch gar nicht in der Lage
sind. Denn sonst würde es Schatten-IT per se überhaupt nicht geben können.
Ja.
Gibt's aber überall.
Ja, natürlich.
Ja.
Das ist völlig richtig.
Auch hier fehlt noch eine Ansprache seitens der Systemhäuser. Das wäre auch eine eigene Diskussion eigentlich. Wie könnte man mal hier einen Systemhauskollegen vielleicht mal einladen, auch sehr, sehr spannend, also wie man es schafft, die Fachabteilung anzusprechen.
Mhm.
Ne?
Ich habe jetzt neulich ein Gespräch mit unser Schattenbruder Michael Stickram gehabt, und der hat gesagt, die IT-Verantwortlichen oder bei meinen Kunden, die wollen mit mir drüber philosophieren, wie der IT-Einsatz in 2 Jahren, 5 Jahren, 10 Jahren aussieht. Mhm. Das wollen die wissen. Die wollen von mir wissen, du bist doch der Checker, du sitzt an den Herstellern so nah dran, woran arbeiten die, was geht da für mich? Mhm. Das macht er auch.
Mhm.
Aber da ist er sicherlich nicht einer unter der Masse, sondern da hebt er sich ab von der Masse. Das machen so nicht viele. Und dann schaut euch doch die Diskussionen an. Haben wir neulich mit einer ganzen Menge Systemhäuser gesprochen, gesagt, sag mal, Thema Cloud Computing. Und dann haben die meisten inzwischen gesagt, vor Jahren haben sie noch gesagt, fürchterlich, braucht kein Mensch. Und inzwischen haben sie gesagt, wir wissen, dass wir uns damit beschäftigen müssen.
Zwangsweise.
Aber wir wollen das nicht. Wir finden das eigentlich richtig scheiße und wir schieben das ganz weit weg. Und wenn man sich dann anfängt, damit zu beschäftigen, ist die Diskussion doch sehr akademisch, würde ich mal behaupten. Mhm. Und das ist nicht gut. Die Diskussion muss eigentlich aus dem Unternehmenskontext getrieben werden, aus einer Alltagsarbeitssituation, aus so einem Szenario, wo man sagt, okay, die Buchhalterin muss immer zu den Leuten hinlatschen, Unterschriften, und vielleicht gibt man dir ein anderes Device in die Hand, wo die einfach ihren ganzen Arbeitsplatz mal mitnimmt, statt zu warten, dass sich irgendwer oder so.
Ja, ja.
Also das ist doch eine Diskussion, die es eigentlich viel zu wenig gibt. Es wird viel zu wenig userzentriert und viel zu stark technologiezentriert gesprochen.
Also ein ganz tolles Beispiel ist Nokia, was ich jetzt erlebt habe auf der Weltpartnerkonferenz von Microsoft. Das war unglaublich spannend. Ich habe den in einem deutschen Lager habe ich den Geschäftsführer und den B2B-Chef von Nokia kennengelernt. Und habe mich mit denen länger unterhalten und die sind jetzt mit dabei, damit sie die Top-Systemhäuser in Deutschland kennenlernen. Und sie haben auch erzählt von wahnsinnig viel spannenden Projekten und die sie jetzt schon mit einzelnen Systemhäusern, auch in dem Kontext, was ich vorher genannt habe, angesetzt haben, weil natürlich Systemhäuser sehr spannend finden, auch sich in dieses Feld zu erweitern und gleich auch noch die Hardware mit anzubieten an den Kunden. Und aber der Punkt ist, habe ich ihn gefragt, ne, also was das so für Projekte sind und wie da die Gespräche laufen, hat er halt erzählt, ja, das kommt immer auf den Kunden drauf an, also auf die Situation beim Systemhaus. Die Bundles können sehr unterschiedlich aussehen. Prinzipiell ist es aber so, dass wir als Nokia für sehr, sehr viel und weite Arten von Projekte uns also das Amazon-Portfolio, das Microsoft-Portfolio erweitern können und an Kundenprojekte anknüpfen können, die schon existieren. Ein Beispiel Office 365, wir machen das mobil. Und dann war es aber so, dass er dann, der B2B-Chef hat dann auf der deutschen Keynote, die dann immer so nur für die Deutschen am Rande der Veranstaltung stattfindet, gesprochen. Und da hat er in einer Weise kommuniziert, dass ich habe es drum um mich rum beobachtet, obwohl es ein sehr spannendes und heißes Thema ist, haben die ganzen Systemhauschefs ihre iPads rausgeholt, manche haben sogar gespielt.
Nein.
Wirklich wahr.
So spannend war das.
Aber es darf ja nicht wahr sein.
Ja, es ist wirklich wahr. Und andere haben
Chance vertan.
Chance vertan. Also absolut, es war aus meiner Sicht, Entschuldigung, dass ich das jetzt hier auch mal so deutlich ausdrücken müsste, es war einfach seine Chance, eine Stunde vor 400 deutschen Vertretern von Systemhäusern zu sprechen. Nicht eine Stunde, es waren 10 Minuten, eine Viertelstunde. Und er hat dann einfach das Nokia-Portfolio aufgezeigt.
Gott.
Diese ganzen 7 Zoll und 9 Zoll und so weiter und was nicht alles drauf geht auf diesen Dingern, aber nicht in einem einzigen Moment gesagt, bis auf ganz am Schluss, ja, Sie können mich kontaktieren, wie das Business eigentlich läuft, wie man sie anspricht, wie man das integrieren kann, was auf einen zukommt, wenn man ja auch mit Carriern arbeiten muss.
Ja.
Und das war, ich habe das um mich herum beobachtet, es war also wirklich unglaublich. Er hat auch im Gegenzug hat er dann erzählt, dass irgendwie, ich weiß nicht, ob es Channel Partner war, einer von den Reseller-Magazinen hat über eine Kooperation von Also mit Nokia berichtet im Frühjahr. Das war ein ausgebildeter Redakteur natürlich, der diesen Artikel geschrieben hat, der das so geschrieben hat und die Fragen gestellt hat, die nötig sind. Mhm. Und er hat erzählt, auf die Anfrage hin oder auf den Artikel hin hat er massenhaft gleich 80 Anfragen von Systemhäusern bekommen. Mhm. Das sieht man mal, weil das halt richtig.
Das macht Kommunikation den Unterschied.
Ja, das stimmt.
Ja.
Das stimmt. Das ist ein gutes Beispiel, Alexander. Das ist richtig. Microsoft kommen wir aber nachher noch mal ein bisschen.
Ja, da kommen wir auch. Das ist ja extrem spannend, was da
gerade geht. Haben wir ja noch ein paar Themen. Wir waren eigentlich immer noch bei der Distribution.
Wir waren eigentlich bei TechData.
Ja, ja.
Und dem Kongress und der Frage, ob man
gibt's bei Hintergrundgeräusche, aber Alex macht uns noch einen Kaffee.
Das ist sehr vernünftig. Er geht jetzt zum Kaffeekochen in den Keller.
Ich trinke auch noch einen. Wir unterhalten uns so lange. Wollen wir uns noch ein bisschen über Media Saturn unterhalten?
Boah, Media Saturn ist ja auch so ein Ding.
Sagst du, ich kann's nicht mehr hören.
Doch, ich kann das immer hören.
Ja.
Christian, ich kann das immer hören. Ich habe bloß ein bisschen den Anschluss verloren.
Ich auch.
Es ist doch angeblich so, dass man sich bei Metro jetzt und bei Keller Heizens auf unseren Vorschlag besinnt, vom letzten Channelcast die Bude einfach an den Kellerheiz weiterzuhauen und die Sparkasse Tegernsee zu bemühen,
genau,
die Finanzierung auf die Beine zu bringen.
Genau.
Oder wie ist das? Also das habe ich richtig verstanden.
Ja, also es geht, ein Beitrag, den ich hier gelesen habe in der Business Week, in der englischsprachigen heißt hier Metro Sad, to hire Deutsche Bank to advise of a Saturn unit. Also es geht hier wohl offensichtlich darum, Profis, wobei ich jetzt nicht weiß, ob die Deutsche Bank hier Profis sind, zu beauftragen, nach Möglichkeiten zu suchen, wie man die Media Saturn verkaufen kann. So, dass die Metro die los ist. Und hier wird davon gesprochen, dass die bewertet wird derzeit mit etwa 5 Milliarden Euro.
Ui, das ist günstiger als wir.
Das ist günstiger, als wir damals ausgerechnet hatten. Wir hatten ja damals den Preis genommen vom Leopold Stiefel, also Leopold Stiefel seine restlichen Anteile verkauft hat damals an die Metro. Und da hatten wir das mal so ein bisschen hochgerechnet. Hier ist jetzt nur noch von immerhin 5 Milliarden Euro, ist immer noch ein Haufen Geld, die Rede. Und ja, das ist scheint aber noch ein Stück weit drauf zu basieren von dem Thema, dass eben Kellerhals gesagt hat, er möchte versuchen, Investoren um sich zu scharren sozusagen, die dann dieses Geld sozusagen auf den Tisch legen würden. Also ich kann mir jetzt mittlerweile schon ganz gut vorstellen, dass die Metro jetzt irgendwann sagt, wenn es einen Käufer gibt, wenn uns jemand 5 Milliarden hinlegt, völlig wurscht, ab damit.
Nehmt es
und wir sind dieses Ding endlich los, weil die können ja keinen Spaß mehr an diesem Geschäft haben. Es geht ja einfach nicht weiter.
Nein, es geht nichts vorwärts. Es zieht sich auch der einfachste Prozess hin wie Kaugummi.
Ja.
Also das ist schon.
Also wir erinnern nur an die Suche eines neuen CEOs, den jetzt natürlich mal die Metro gestellt hat, hier den Pete Haas. Und
der ist aber auch schon genervt, glaube ich.
Der schon ziemlich, ja gut, ich denke, er wusste, auf was er sich dort einlässt. Aber der Pete Haas, aber trotzdem, da schießt Herr Keller halt auch sofort wieder dagegen und so wogt es halt da und hin und her. Die sehen sich eigentlich nur noch ständig vor Gericht. Jegliche Kommunikation läuft wahrscheinlich nur noch über die Anwälte. Und so kann man natürlich kein Geschäft weitertreiben.
Und es geht ja intern bei den Projekten irgendwie auch wenig vorwärts. Man wollte ja elektronische Software-Distribution wann einführen? Ich glaube, das wollte man einführen, als die ISO in Holland die Atomblock gekauft hat, und zwar mit dem ISO-System. Dann haben die sich irgendwie verkünstelt, ein eigenes System auf die Beine zu stellen, in dem dann alles Musik und Videos und überhaupt alles noch drin ist. Ein System, was niemals fertig geworden ist. Dann gab es mal eine Initiative, den POS aufzupeppen, mit interaktiven Lösungen, die dann auch in so ein Multichannel-Modell führen. Das ist wie lange her? 4 Jahre?
Ja.
Ich glaube, 4 Jahre ist es her. Inzwischen gibt es eine neue Initiative, das wiederzubeleben, weil das mit den Jungs, die kommen sollten, um die Jungs zu retten, nicht geklappt hat. Und es geht da so richtig gar nichts vorwärts.
Richtig.
Und nur weil man einen Online-Shop gekauft hat in der Zwischenzeit und dann online doch ein bisschen Umsatz macht, das reißt das ja auch nicht raus. Und dann stellt sich mir noch eine total andere Frage, wenn man sich anschaut, wie die Metro aufgestellt ist. Und wenn man sich dann überlegt, okay, die Metro haut den MSH weiter, weil es halt wirklich ein Scheiß ist. Wie sieht denn eigentlich die Zukunftsperspektive für die Metro aus? Ist mir völligstens unklar. Ich weiß nicht, was die Zukunft der Metro ist und was bei der Metro an wirklich innovativen Ansätzen vorhanden ist. Ganz innovativ fand ich das Marketing im Zuge der WM, wo es dann das Rindfleisch aus Argentinien im Sonderangebot gegeben hat und dann stand, was vom Fest blieb. Das ist ja mal ein hoffnungsfroher Ansatz im Marketing, aber das trägt ja keine Firmenstrategie.
Nein.
Es gehört dann noch dazu eine Real und eine die Cash and Carry, die Real und eine Kaufhof. Das sehe ich aber auch nicht, wo das
Unternehmens
Metro 2.0 oder die Metro, die Metro 1.1
also sehe ich ganz genauso. Ja. Das Portfolio der Metro ist schon etwas angestaubt, würde ich sagen. Man sieht da nicht wirklich Weiterentwicklung. Ne? Und das zieht sich halt durch alle Bereiche, durch MSH inklusive. Ja, also da waren viele, viele Sachen viel zu spät angegangen.
Ja.
Ich meine, die Metro hat halt früher wirklich auf die großen Branchen riesen gesetzt. und hat die halt gekauft, ja, und ich meine, Metro ist kein unbedeutender Laden nach wie vor. Aber wenn ich mal dran denke, sie haben ja auch irgendwo in Deutschland, ich weiß nicht genau, wo es ist, so ein Shop oder so ein Einkaufscenter, wo du einkaufen kannst, so wird es in Zukunft ausschauen, wo die alle möglichen Technologien ja testen,
ja,
so intelligente Einkaufswegen sozusagen, die dich ans richtige Regal führen und wo du halt so verschiedene Sachen miteinander verknüpfen kannst. Ehrlich gesagt ist da noch nichts rausgefallen. Also ich kaufe im Supermarkt so ein gesehen wie vor 15 Jahren oder ja, vor 20 Jahren.
Ich bin auch ab und zu in der Metro, also in der großen Metro, Cash and Carry, gut, da gibt es dann inzwischen elektronische Warenauszeichnungen, aber alte Technologie.
Ja, ist wirklich
alte Technologie. Das ist nicht neue Technologie.
Also ich würde mir schon...
Also ich verstehe es auch nicht.
Beispielsweise mal solche Systeme wünschen, wenn ich da meinen Einkaufswagen vollpacke und Wocheneinkauf mache, dann ist für uns, für die Familie, der Einkaufswagen schon mal voll. Und dann gehe ich an dieses blöde Band, lege jedes einzelne Drum da drauf, um es anschließend wieder vom Band runterzunehmen und in den Einkaufswagen zu legen.
Bevor du ans Band kannst, wartest du erst, bis jeder andere dasselbe gemacht
hat. Genau, dasselbe gemacht hat. Und deswegen nervt mich diese Einkauferei auch so brutal. Ja, für mich ist das nicht wirklich ein schönes Erlebnis.
Nein.
Macht's halt, damit Sachen im Hause sind. Ja. Aber auf der anderen Seite weiß ich aber, es sind Technologien am Start, wo du jederzeit dein Zeug in den Einkaufswagen legen könntest, durch einen Scanner durchfährst und der erfasst einfach, was da bei mir in dem Einkaufswagen drin ist und sagt mir so, und
jetzt würde gehen,
123,75 €, ja, und dann halte ich hier meine Karte hin und dann sagt er, okay, wird abgebucht oder ich zahle per Handy oder wie auch immer und kann zum Auto gehen und mein Zeug nach Hause bringen.
Also Fortschritt ist nicht sonderlich erkennbar.
Nee, überhaupt nicht, ja. Da frage ich mich jetzt natürlich, ist es zu teuer, sind diese Technologien noch zu wackelig, fehlt Unternehmen wie der Metro das Geld dafür, um solche Technologien dann in den Start zu bringen? Also keine Ahnung. Ja. Ich meine, das wäre doch ein super Kundenservice. Wenn ein Supermarkt das bieten würde in meiner Nähe, ich würde nur noch dort einkaufen.
Ich sehe das.
Und da zahle ich auch noch 5 Euro mehr von mir.
Ich sehe das ganz genauso.
Ja, und
ich sehe das ganz genauso. Es ist absolut erschütternd.
Und die Alternative, die es gibt, dass sie eben teilweise auch anbieten, dass ich Lebensmittel online kaufen kann. Ich meine, da ist man jetzt schon auch ein Stück weiter. Aber da ist halt für mich einfach die fehlende Sortimentsbreite der ausschließende Faktor, warum ich es nicht mache. Ja. Also ich kann da zwar Milch kaufen beispielsweise, Frischmilch kaufen, aber ich krieg halt beispielsweise nicht die Eigenmarken des Supermarktes, die halt nochmal 30% günstiger sind. Ich kann dann natürlich Milch von Bärenmarke kaufen zu völlig überteuerten Preisen, ja. Und da denke ich mir dann auch, nee, am Arsch die Hühner. Meine ich.
Am Arsch die Hühner.
Nee, da habe ich auch keine Lust drauf, ja.
Donnerwetter.
Obwohl ich es ansonsten relativ bequem finde und ja, ich glaube, das passt schon so mittlerweile alles, aber es irgendwie, ich weiß nicht, da geht's einfach noch nicht weiter.
Nee.
Da geht's
nicht. Nee, das stoppt.
Also, dann haben wir es doch. Liebe Distributoren und Systemhäuser, kümmert euch mal, sprecht mal bei der Metro vor. Macht denn mal ein paar Angebote, zeigt denen mal ein paar tolle Lösungen, was wir da heute alles so machen kann. Und dann können wir endlich mal einen vernünftigen einkaufen.
An der Stelle möchte ich mal hinweisen auf einen Blog. So, und jetzt, wenn ich noch wüsste, wie der heißt, dann wäre das ganz schön.
Zu welchem Thema? Vielleicht
finden wir es. Und zwar zum Thema Armbänder, also Wearables, im Einsatz in Disneyland in Amerika. So, und es hat nämlich drüber geschrieben,
wahrscheinlich Business Insider, Ars Technica.
Nee, hat der Ben, jetzt stehe ich aber echt auf dem Schlauch.
Ja, verdammt,
Stratechery, den haben wir schon,
Asimco? Nee.
Stratechery haben wir schon mehrfach gehabt, Ben Thompson. Und der hatte aber zitiert. Und zwar, einen Artikel, der ging über Wearables und da ging es darum, versuchen wir doch mal die Strategie von Apple zum Thema Wearables zu verstehen.
Ja.
Und wenn man sie verstehen möchte, sollte man doch bitte nicht auf irgendwelche Computeruhren schauen und sowas. Also die Sachen, die von Samsung und anderen schon.
Da muss ich aber kurz unterbrechen,
Andreas.
Hat Apple überhaupt eine Wearable-Strategie, eine erkennbare?
Also angeblich ja.
Okay.
Es gibt natürlich noch kein Produkt. Man wartet ja drauf, dass da was kommt.
Vielen Dank, Alex.
Und So, und jetzt müsste ich, ja, ich nähre mich dem schon, ich reich den Link nach. Und zwar schrieb derjenige, auf den da referenziert wird, es gäbe die Apple Wearable Strategie und man müsste schauen, was Disney macht.
Ja.
Disney hat 1,5 Milliarden Dollar investiert, um seine amerikanischen Theme Parks mit Wearables auszustatten.
Also jedes, die Besuche.
Das klingt jetzt total banal. Also wenn ich in die Therme Erding gehe, dann kriege ich so ein Schlüsselarmband und auf das Schlüsselarmband kann ich, wenn ich im Pool sitze und was trinken will, ein Getränk buchen.
Richtig.
Sensationell. Ja. An der Kasse zahle ich das dann.
Ja.
Okay. Apple sagt schon, Disney macht sowas Ähnliches. Allerdings eine ganze Ecke größer. Der es geschrieben hat, hat gesagt, okay, er war mit der Familie in Disneyland. Der hat da richtig Urlaub gemacht mit Hotel und allem Schnick und Schnack.
Mhm.
Hat also für sich und die Familie gebucht, hat dann Armbänder bekommen. Das Armband registrierst du und hinterlegst hinter dem Armband deine Kreditkarte, klar, und eine PIN. Egal, was du im Disneyland machst, und zwar von den Vorbereitungen bis hin ganz zum Schluss, wird alles über Armband und PIN abgerechnet.
Mhm.
Also wenn du irgendwelche Rides machst, die zusätzlich was kosten würden oder.
Hotdog ist.
Alles Hotdog oder eine Cola trinkst oder die Kinder kaufen sich einen Lutscher, wird alles über Band und PIN abgerechnet. Das heißt, du hast mit gar nichts anderem mehr was zu tun. Das Band ist gleichzeitig Zimmerschlüssel vom Hotel.
Ja.
Und dann kannst du auch noch so Dinge buchen wie zum Beispiel das Fotoerinnerungsalbum. Das Fotoerinnerungsalbum, wenn du buchst, läuft auch über das Band. Das heißt, Disney weiß zu jeder Zeit, wo du bist. Die wissen, wo ihre Kameras sind. Und immer wenn du vorbeikommst, wirst du fotografiert und es geht direkt in dein Fotoalbum
geil.
Rein.
Das ist geil.
Und der sagt, okay, hier sind wir schon bei der Geschichte Wearable als Kreditkarte und dann auch als ID. Das heißt, es geht eigentlich Richtung Ersetzen der Kreditkarte.
Digital Wallet.
Aber Digital ID, also das heißt, ja. Ersetzen des Personalausweises und. Das heißt, du kommst da in ein Fahrwasser, wo alles digital abgeht. Und dann war es ein interessanter Punkt zu Apple, dann zum Schluss zurück. Ne, Apple hat das gemacht, Disney hat das gemacht, große Investition, 1,5 Milliarden Dollar Invest. Und im Board von Disney sitzen Apple-Leute und im Board von Apple sitzt der Eigner von Disney.
Richtig.
Das heißt, man spricht vermutlich sehr eng und möchte man Apple und Wearables mal in Verbindung bringen, dann sollte man doch von der Seite mal denken.
Das Einzige, was möglicherweise dagegen spricht, aber vielleicht täusche ich mich dort, auch wenn Disney da jetzt 1,5 Milliarden rein investiert hat in solche Wearables, hätten sie ja eigentlich mit dem guten Draht, den sie zu Apple haben, auch noch sagen können, wir verschieben dieses Thema noch ein oder zwei Jahre oder wie auch immer, weil wir wissen, Apple wird in diesem Technologiebereich
Ich glaube, es geht eher umgekehrt.
Dass die einen Impuls von Disney beispielsweise bekommen haben, also, mal in die Richtung zu denken.
Also interessante Frage wäre ja erstens, wo kommt der Impuls her?
Ja.
Zweite interessante Frage wäre, was für Technologie von wem steckt eigentlich dahinter? Das stand nämlich nicht drin.
Vielleicht ist Disney auch ein Feldversuch.
Mit wem hat man das gemacht?
Interessant.
Also wer war es gewesen?
Interessant.
Und es ist ja eine interessante Frage, wird sich das durchsetzen?
Ja.
Und das ist ja in diesen Disney-Ländern ist das ja so eine spielerische Geschichte. Wenn sich das spielerisch so durchsetzt, dann kommt irgendwann das große Ding und zack, ist es überall auf der Welt oder ist es noch woanders auf der Welt?
Sehr interessanter Punkt, Andreas. Ich habe unlängst, glaube gestern oder vorgestern wurde nochmal noch eine Studie veröffentlicht zum Thema Wearables, wie die Deutschen dazu stehen, also ob sie sich vorstellen können, solche Wearables zu tragen. Da kam die Antwort raus, 96% der Leute sagen nein. Sie glauben nicht an Wearables und würden sich sowas auch aller Wahrscheinlichkeit nicht anschaffen.
Also ich sag in der Therme Erding, fragen Sie es.
Da tragen Sie es, genau.
Und zwar ohne drüber nachzudenken. Es kommt immer darauf an, was man fragt.
Es ja, kommt es paar immer darauf an, was man fragt. Und ich glaube, dass das Thema Wearables bei uns im Moment immer noch mit sportlichen Aktivitäten verknüpft. Und damit verknüpft ist, dass da irgendwie beep beep und du hast eine SMS und beep beep, du kriegst eine E-Mail und irgendwie so. Und von diesem ganzen Scheiß halte ich ehrlich gesagt überhaupt nichts. Ich denke, dass so ein Armband oder Uhr oder wie auch immer ganz andere Funktionen tragen wird oder machen wird. Und da finde ich das Thema Digital Wallet, finde ich da eine sehr spannende Idee. Und da bin ich, glaube ich, auch sehr, dass es ein Stück weit in die Richtung gehen wird, weil die Apple ID auch in deinem iPhone schon hinterlegt ist und der ganze Bezahlprozess abbildbar ist. Also das geht. Und ja, man wird sicherlich auch seine sportlichen und sonstigen Aktivitäten messen können. Man gab ja das Gerücht, dass dieses Wearable von Apple angeblich bis zu 20 Sensoren hat, also Herzfrequenz, Umgebungsluft, keine Ahnung, was da noch alles messbar ist. Aber ich glaube, dass Apple klug genug ist, und das zeichnet sie ein Stück weit auch immer aus. Sie beobachten ja so einen Markt auch immer erst eine ganze Zeit lang. Was funktioniert nicht. Und kommen dann mit einem Produkt um die Ecke, das all die Schwächen, die alle Geräte vorher hatten oder die so im Markt wahrgenommen werden, ausmerzt. Also, ich finde, das iPhone war ein sehr schönes Beispiel dafür, ja. Es gab ja vorher schon Telefone. Es gab vorher schon Smartphones in dem ansatzweise. Nokia hatte ja dort einiges am Start, oder denkt man Palm und ähnliches. Ja. Aber sie haben es halt dann geschafft. Und ich glaube, also möglicherweise stehen wir da nochmal vor einem ganz großen Ding.
Also ich denke ja, ich habe auch gerade den Artikel gefunden. Mhm. Der Blog heißt Tech Opinions.
Ah, Tech Opinions, ja, das ist gut.
Ich habe es gerade auch auf das eben schon erwähnte und erklärte Pinboard geschoben. Mhm. Das heißt, für alle, die zuhören, es müsste
20
gleich Minuten. Auch der Link auf Facebook und
Twitter
unterwegs sein, aktiv sein.
Genau.
Und man kann sich das da anschauen. Es ist ein wirklich sehr, 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 sehr lesenswerter Beitrag. Mhm.
5 Nachrichten schon wieder im Chat. Ah, und, der Ding hat's gefunden.
Und das Tech Opinions generell ist auch ein sehr guter Blog, da sage ich vielleicht nachher nochmal 3 Worte zu. Das ist eine meiner neuen Lieblingslektüren. Mhm. Genau. Jetzt sind wir aber abgeschweift, wie sind wir eigentlich hingekommen? Wir haben eben noch über Media Saturn gesprochen.
Wir hatten eben über Media Saturn, dann hatten wir über das Thema Einkaufserlebnis.
Einkaufserlebnis, neue Technologien, wie man sie implementieren kann.
Ganz
und genau. Und mein Punkt war dann, Disney ist es gewesen und nicht die Metro.
Ganz genau.
Komischerweise.
Richtig.
Obwohl die Metro als Einzelhändler ganz andere Anknüpfungspunkte hätte, so ein System. Ich meine, das wäre ja mal echt eine sehr interessante Geschichte. Mhm. Du könntest ja am Regal schon bezahlen und lauter solche Geschichten machen eigentlich.
Ich habe jetzt in den USA erlebt, dass eher der Trend andersrum geht in den ganzen, aber das kennt ihr natürlich eher auch schon, in den ganzen Walmarts und Co. Geht jetzt der Trend dahin, dass die Leute selber bezahlen. Also dass sie quasi sich selber einscannen, so wie bei IKEA auch.
Ja.
Und die Items selber machen, was 5-mal so lang dauert und es muss trotzdem da jemand da stehen. Und
bei
die
IKEA Leute, ja auch. Ne? Funktioniert, ja. Ich habe das neulich, gesehen, im italienischen Supermarkt in Bozen gab es das System auch. Es war, glaube ich, ein Edeka oder sowas. Was ist denn hier los? Ja, das macht erst Sinn, wenn alles für RFID ist und der Einkaufswagen dann alle Gegenstände streuen. Hier 2,50 Mark, genau. Und dann einer, die zusammenzählt und.
Ja, wäre mal interessant zu wissen, woran das eigentlich noch hängt, weil nach meinem Dafürhalten die Basistechnologien dafür gibt's eigentlich
alles. Also ich sag euch mal eins. Ich habe ganz lang beobachtet dieses Segment Kaufhäuser. Ganz lang. Hier Karstadt und Kaufhof und. Die waren ja richtig toll, als ich so ein Kind war. Da weiß ich noch, Bielefeld gab es dann in Karstadt in der obersten Abteilung Zoohandlung. Für uns war das echt das Höchste. Mhm. Ja, Wahnsinn.
Aquarien, haben wir da Zeit Hasenstelle, Meerschweinchen.
Ja, ganz gut.
Alles am Start.
Und überhaupt das ganze Kaufhaus. Wir haben das aufgemischt, das war echt sensationell. Mann, war das gut. Und dann hast du auch mitgekriegt, wie im Lauf der Zeit die ganzen Kaufhäuser immer ötteliger geworden sind. Hm. Ja klar, weil du hast dann unheimlich viele davon und die alle zu modernisieren, das ist ja ein Riesenakt. Und warum sollst du das tun? Läuft ja ganz gut. Hm. Und irgendwann ist dann keiner mehr reingewollt. Es hat dann keiner mehr reingehen wollen. Schönes Beispiel, Karstadt. Ehemals gab es hier beim Alex um die Ecke eins bei der Tegernseer Landstraße an der Täterpost. Das war mal richtig toll. Und nebendran war so ein spaciges Café mit so einem Obergeschoss, wo du dann von oben Kaffee trinkenderweise auf die Straße schauen kannst, bei den 70ern ja auch total der Hit.
Ja.
Und das ist beides dann immer mehr verfallen. Dann ist erst das Café pleite gegangen und ist jetzt inzwischen verkauft, ist ein neues drin, oben Obergeschoss ist dicht. Und nebendran haben sie gleich ganz abgerissen, nachdem ganz zum Schluss noch irgendwie ein völlig ramschiger Hertie drin war. Und das ist halt so ein Akt, das Zeug dann auf Stand zu bringen und den nächsten Schritt nach vorn zu gehen, ist sauteuer. Ja, und irgendwann ist es dann ums Eck.
Hm.
Zur guten Zeit hast du die Kohle lieber rausgezogen und keine Ahnung was mitgemacht. Und dann ist die Sache halt ums Eck. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das im Lebensmitteleinzelhandel oder in diesem Segment Metro und Real auch so ist. Das ist erstmal furchtbar teuer. Ich meine, die Disney-Parks auszustatten mit den Werbebits 1,5 Milliarden, das ist schon mal ein Schluck aus der Pulle. Das ist ja nicht gerade nichts. Und damit haben sie, ich glaube, die Europäischen noch nicht ausgestattet, sondern nur ihre 2 oder 3 Locations, die sie in den Staaten haben.
Ja.
Also das ist schon massives Investment. Meines Erachtens muss man es gehen. Und meines Erachtens, ich glaube, dann schließt sich auch wieder ein Kreis, ne? Vielleicht machen wir einen neuen auf. Meines Erachtens ist da Amazon jemand, der es richtig, Amazon hatten wir eben auch schon. Amazon jemand, der es richtig macht und der sagt, wir verzichten mal auf die dicken Gewinne und investieren.
Da schließt sich in der Tat der Kreis, Andreas. Amazon sollte man direkt auch nochmal weitermachen und nochmal darüber sprechen.
Es öffnet sich der neue Kreis.
Die haben ja, glaube ich, gestern ihre Quartalszahlen bekannt gegeben, oder?
Amazon.
Oder war es vorgestern oder war es heute? Ich weiß nicht.
Das muss jetzt gewesen sein, weil Anfang der Woche habe ich noch geschrieben und habe die Amazon-Zahlen noch nicht gefunden.
Also ist jedenfalls,
das muss jetzt gerade gewesen sein.
Muss gerade gewesen sein. Das kann auch heute gewesen sein. Oder gestern Abend, wenn sie bekannt gegeben haben. Amazon weist jedenfalls erhöhte Verluste aus. Ist aber darauf zurückzuführen, dass sie auch viel investiert haben in Technologien etc. pp. Und es war ja schon immer ein Stück weit
auch gestern ist gewesen.
Eine Strategie von Jeff Bezos zu sagen, wir verzichten erstmal auf Gewinn, so wie du es gerade gesagt hast, sondern versuchen hier so hart, möglichst hart an der Linie entlang zu schrammen, aber das Geld immer weiter zu investieren in den Ausbau der Dinge, die uns wichtig sind, wie Logistik etc.
Also der Quartalsumsatz lag bei 19,3 Milliarden Dollar,
ja.
Was immerhin ein Plus von 25% zu gleichen.
25%
Umsatz, ja.
Das ist der Hammer.
Und im Gegenzug liegt die roten Zahlen inzwischen bei 126 Millionen, im Vorjahr waren es 94 Millionen. Also wir reden von Euro. Das eine war Dollar und hier zumindest laut Spiegel ist das dann, das andere ist eben Euro. Also 94 Millionen Euro waren es letztes Jahr und dieses Jahr waren es 126 Millionen Euro Verlust.
Das ist aber dann kumuliert, oder?
Das ist kumuliert, ja.
Ist jetzt aber auch nicht so dramatisch, ehrlich gesagt.
Und die können es verkraften. Die haben Operating Cashflow von 5,3 Milliarden.
Naja.
Und hier steht, für das laufende Quartal rechnet Amazon sogar mit einem operativen Verlust von bis zu 810 Millionen Dollar.
Mhm.
Also
was? Ja, die machen das mit Ansage, ne?
Mhm.
Ja.
Aber ich glaube, die gehen da schon sehr klug vor und Jeff Bezos ist sicherlich nicht so dumm, da wirklich ernsthaft das Unternehmen zu gefährden in irgendeine Richtung, was Finanzen anbelangt. Ich glaube, das wird er sicherlich, ganz sicherlich nicht tun. Und was die Börse dazu sagt, ist ja dann immer das andere Thema. Da kann man auch nicht allzu viel drauf geben. Nicht immer. Sieht man ja immer, Apple hat ja auch seine Quartalszahlen bekannt gegeben. Die haben ein paar iPads weniger verkauft, was ja auch ehrlich gesagt nicht weiter verwundlich ist. Mhm. Für die nächste Generation steht an und schon schreien sie alle, der iPad-Verkauf geht drin, ist der Markt jetzt gesättigt, bla bla bla. Also die solche Diskussion finde ich dann ehrlich gesagt auch müßig. Alexander, du hast, glaube ich, eingetragen, oder ich weiß nicht, wer es von euch beiden war, Amazon setzt dieses Jahr 7 Milliarden Dollar allein mit Cloud
Computing. Das habe ich eingetragen.
Und will mehr, sagt der Chief Technology Officer, der glaube ich sogar einen deutschen Namen hat, oder?
Der ist ein Holländer tatsächlich.
Oder ist ein Holländer? Also
ist ein gebürtiger aus Amsterdam, Werner
irgendwas.
Vogels,
glaube ich.
Vogels, ja. Werner richtig. Vogels.
Ja. Also
recht spannender.
7 Milliarden Dollar mit Cloud Computing ist ja schon echt mal eine Hausnummer.
Das ist eine Schätzung.
Mhm. Ja. Sie müssen mit AWS nicht bekannt geben, wie viel.
Richtig. Sie geben es nicht bekannt. Es gibt die Schätzung. Sie machen 7 Milliarden.
Halte ich aber nicht für so abwegig.
Mit AWS halte ich überhaupt gar nicht für abwegig.
Nein, absolut,
und das, ja. Und das Interessante tatsächlich ist, was der Vogels sagt. Der Vogels hat einen eigenen Blog. Mhm. Den habe ich den verlinkt? Ich glaube nicht.
Nee, reich ist kein Link drin.
Reich ich gleich noch nach auf Recode. .net wurde der interviewt. Mhm. Und der Vogel sagt, Daten sind gefragt, was bieten sie an und wie reagieren sie auf Konkurrenz und so. Und dann sagt er, der Mitbewerb interessiert uns gar nicht so. Wir schauen auf unsere Kunden. Wir machen es bei Amazon ja generell so, dass wir auf unsere Kunden schauen und schauen, was die haben wollen. Und dann sagte er, okay, und wir werden unsere Infrastruktur noch erheblich ausbauen, denn der Cloud Computing Markt bietet doch erheblich mehr Potenzial noch, Umsatzpotenzial, als das, jetzt in Anführungszeichen, blöde Versandgeschäft, was wir hier machen, also der Versandhandel. Mhm. Da ist doch noch viel mehr zu erwarten und da werden wir richtig Gas geben. Mhm. Das ist eine total spannende Aussage. Er hat dann auch erzählt, was an, so ein bisschen Einblick gegeben, was an Kundenprojekten da alles läuft. GE erfasst auf, über Amazon die Messwerte oder die Sensorenwerte ihrer Dampfturbinen und fährt dann da diese so BI beziehungsweise Big Data Auswertungen drauf, wie man dann verschiedene Faktoren optimieren kann und wie das aussieht. Also wirklich sehr spannende Dinge. Dann natürlich das ganze Thema Startups, die alle ja unterwegs sind auf Amazon und im Übrigen Netflix. Kennt ihr den Videodienst, den Streamingdienst, der tatsächlich ein riesen Amazon Konkurrent ist beim Thema Video, die auf Amazon-Infrastruktur, das ganze
genauso Ding
zu laufen hat.
Ganze Dropbox.
Also es ist da total spannend. Und deshalb, dieser Markt hat erheblich größeres Potenzial. Warum? Hey, weil das ist unser geliebter IT-Markt, in dem wir alle unterwegs sind und Geld verdienen, unsere Brötchen verdienen, wo unsere Hörer den Kunden Dienstleistungen und Geräte und Installationen und Projekte verkaufen, auf den Amazon hier mit Cloud Computing zielt und sagt, das ist alles obsolet. Es gibt Computing, Rechenleistung im Überfluss, es gibt Speicher im Überfluss. Wir haben das alles daheim stehen und Freunde, ihr könnt das alle gern nutzen für kleines Geld. Hm. Und ich meine, das sollte man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist unser IT-Markt und zwar in Gänze. Ob Amazon ein kleines oder ein großes Stück daraus schneidet, wir werden alle davon betroffen sein. Wenn wir jetzt überlegen, Amazon macht pro Quartal, macht im Jahr einen Umsatz von größer 60 Milliarden. Davon sind heute 10% Cloud Computing. Man erwartet sich deutlich mehr Potenzial. Dann würde ich sagen, wenn Amazon das auch nur ansatzweise realisiert, gehen die in einer Größe aus diesem Markt raus oder werden die eine Größe in dem Markt entwickeln, die heute eine IBM oder eine HP hat. Und das bedeutet total viel. Das bedeutet nicht, dass keiner mehr was verkaufen wird. Das bedeutet aber, dass man sich ganz wesentlich darauf einstellen muss, dass da was passiert und sich wesentlich mit dem beschäftigen sollte, was Amazon da treibt und sehr intensiv mit dem, was meine Kunden da treiben. Und guckt, wenn die Amazon kaufen wollen, dass ich denen das verkaufe und vielleicht nicht Amazon direkt oder dass ich irgendein Alternativmodell habe. Mhm.
Also da gibst du mir jetzt genau die Vorlage. Wir haben auch die letzten Male schon drüber geredet. Es ist natürlich so, dass das Go-to-Market-Modell von Amazon in dem Umfeld komplett anders aussieht als das beispielsweise von Microsoft, weil Amazon zwar mit ein paar sehr vielen Technologiepartnern arbeitet, aber mit einem sehr kleinen Systemhausnetzwerk und direkt mit den IT-Abteilungen spricht. Zwar haben sie einen Channel,
akquirieren die heute oder laufen denen die Kunden zu?
Den laufen die Kunden zu,
würde ich
auch sagen. Das hätte ich nämlich auch gedacht. Und bei Google ist das doch ähnlich.
Ja, wobei, also Amazon macht schon einiges auch in Deutschland. Die haben ja kürzlich auch den AWS-Summit gemacht in Berlin. Da war ich auch vor Ort. Das war wahnsinnig voll. Das war zwar eher so ein Start-up-Event letztlich. Es waren aber auch etliche mittelständische Kunden vor Ort. Aber die machen das ja so häppchenfertig, dass man auf die Website nur gehen kann. Und wenn man sich ein bisschen mit IT auskennt, IT-Admin ist, kann man da ohne Probleme da diese Instanzen und nicht nur die Instanzen
zusammenklicken.
Zusammenklicken, ja. Und sind halt preislich einmalig. Auf der anderen Seite haben sie halt eine Public-Cloud-Strategie, wobei sie ja auch da jetzt ein bisschen einlenken wollen, in Deutschland möglicherweise ein Rechenzentrum aufmachen. Da gibt es sehr viele Gerüchte, aber prinzipiell ist es auf jeden Fall so, dass die Go-to-Market-Strategie komplett aus meiner Sicht, ich habe mich da schon mal mit Amazon angelegt diesbezüglich wegen der Aussage, am Channel vorbeigeht. Sie haben einfach nur Referral-Partner, muss man ganz klar sagen.
Ich glaube, die wissen gar nicht, was das so richtig ist. Channel, kann das sein?
Also die haben schon, die arbeiten mit dem Channel, die haben 30 Systemhäuser, mit denen sie arbeiten in Deutschland. Aber
stolze Zahl.
Ja, eben, 30 Systemhäuser. Und sie haben einen kleinen Channel und versuchen da zu arbeiten, aber der Martin Geier, der Chef, der AWS-Chef, der ist schon, blickt sehr stark auf den Channel und gibt hier auch, versucht auch zu investieren in den Bereich, aber man muss trotzdem ganz klar sagen, man kann es nicht ansatzweise vergleichen mit Microsoft. Bei Google bin ich jetzt nicht so drin, aber ich glaube, dass die Google auch sehr stark direkt, ähnlich wie Amazon,
Lass mich kurz den Bogen zu Google,
würde ich sagen,
schlagen und einflechten. Mhm. Ich habe gerade einen Artikel geschrieben, der auch bei Channel Partner tatsächlich gerade läuft, über Cloud Computing und Google. Das war, bevor ich mir das bei Amazon angeschaut habe. Google muss die Cloud Computing-Zahlen auch nicht reporten. Machen die auch nicht. Es gibt dann immer wieder mal Schätzungen. Die aktuelle Schätzung ist von so einer Investment-Firma gewesen, die, ich glaube, auf Forbes veröffentlicht wurde. Reiche ich auch nach. Den Link finde ich gleich. Die schätzen, dass Google dieses Jahr die Umsatzmilliarde reißen wird im Cloud Computing. Und das ist ganz ähnlich wie bei Amazon. Das ist alles so parallel. In dem Zusammenhang hat es vor einem Vierteljahr bei Wired, bei der amerikanischen Wired, ein Interview mit dem Cheftechnologen von Google gegeben, Herrn Hölzle. Herr Hölzle ist Schweizer. Er ist auch kein Amerikaner.
Schon die Europäer, ne?
Das ist schon die Europäer irgendwo. Es ist echt wirklich interessant. Und der Herr Hölzle hat gesagt, naja, wir bei Google haben den größten Computer der Welt gebaut. Das ist Google. Google ist ein Computer und ein paar Menschen, die da irgendwelche obskuren Tätigkeiten haben. Das hat er nicht gesagt, aber so könnte man das ja lesen. Wir haben den größten Computer der Welt gebaut. Rechenleistung und Speicher ist überhaupt kein Problem. Kann jeder bei uns kriegen. Wir haben es zum Saufüttern.
Ja.
Und er hat ein Memo verfasst, in dem er den Rest von Google darauf hinweist, liebe Freunde, es kann sein, dass es bei euch in den Abteilungen mal ruckeliger wird, denn die IT-Abteilung hat sich jetzt damit zu beschäftigen, wie man den Google Computer an den Drittmarkt besser vermarktet. Das ist nicht bei diesen pissigen 1 Milliarde Umsatz, hat er auch nicht gesagt, die Zahl, aber dass es nicht bei diesen pissigen Umsätzen bleibt, sondern dass hier richtig was geht. In diesem Zusammenhang hat Herr Hölzle gesagt, die Google sieht in dem Segment Cloud Computing, also Nutzen des großen Rechners, den wir da zusammengebaut haben, sehen darin ein erheblich größeres Potenzial, als man im angestammten Search und der Werbemarkt sieht. Mhm. Im Werbemarkt macht Google im Moment einen Umsatz von,
jetzt muss ich
mal schauen, der ist groß,
ganz großen Teil.
Weiß bloß nicht auswendig, wie viel Umsatz, wie
ist ja
viel,
egal. So viele
Freunde also machen.
Die Masse des
und
Umsatzes
auch, sinnvoll. Genau, die Masse. Und der ist ja nicht gerade gering. Aber die machen in etwa so viel Umsatz wie Amazon. Und auch hier muss man darauf hinweisen, was der junge Freund hier sagt, ist nicht der Cloud Computing Markt, sondern unser geliebter IT-Markt, von dem wir alle leben und in dem wir alle Geschäft machen, ist der Zielmarkt für Google mit seinen Cloud-Dienstleistungen.
Ja.
Alles zu uns. Das heißt, man hat sich, wenn man in dem Markt unterwegs ist und auch übermorgen seine Brötchen noch verdienen möchte in dem Markt, man hat sich doch erheblich intensiver auch mit dem auseinanderzusetzen, was, ich sag mal, der Branchenfremde eigentlich Google hier so treibt. Das ist ganz massiv. Wenn die den Umsatz hochfahren von einer auf 10 Milliarden oder sowas, dann sind die einer der größten IT-Hersteller, die unterwegs sind, mit bis jetzt einem Modell, was wenig Vertrieb macht, dem die Kunden bis zu 1 Milliarde Umsatzhöhe zugelaufen sind. Ich meine, wer kann denn das von sich behaupten?
Kaum jemand.
Kaum
was,
jemand.
Was aber mal
kaum zeigt, jemand.
Wie stark die einfach den Fokus auf dieses Thema legen und
richtig.
Wie sehr sie das so weit technologisch vorangetrieben haben und auch ja. Welch extrem guten Zugang sie zu diesen Technologien anbieten. Ne? Also wie du es richtig gesagt hast, Alex, also ich habe auch, ich nutze hier auch einen Amazon-Dienst für Backup.
Ja.
Liegen im Übrigen auch alle Folgen von Channelcast drin, weil es halt zig Gigabyte natürlich sind.
Ja.
Aber die haben ja auch so eine Bandspeichertechnologie noch am Start. Also das ist Amazon Glacier heißt das, wo du dein Zeug rein speichern kannst, ja. Aber ungefähr, ich glaube, 30 bis 40 Minuten warten musst, bis du es zurückbekommst, bis wahrscheinlich der Roboter zum richtigen Band gefahren ist. Langzeitspeicher.
Ja.
Nicht weiter schlimm, aber zu einem Preis, der ist einfach unschlagbar.
Also ja, das
kostet mich die ganzen Dinger da. Ich weiß nicht, wie viel Gigabyte ich da mittlerweile drin habe, aber die Rechnung, wenn da jeden Monat kommt, die ist dann irgendwie 63 Cent oder irgendwie so in der Region. Ne?
Das Interessante ist, damit bist du ja Kunde von Amazon, aber du bist Kunde der Amazon IT.
Ja.
Das heißt, die Amazon IT, das ist ein Endkunde. Mhm. Die haben das Zeug mal für sich gestrickt. Mhm. Und jetzt gehen die natürlich mit einem total anderen Verständnis raus und bieten ihre Dienste an. Mhm. Und da sind wir bei dem Punkt von vorhin wieder. Wie wichtig es in dem Geschäft ist, tatsächlich dieses Endkundenverständnis zu haben und zu wissen, was der Endkunde da haben will und was den IT-Leiter und was das Management beschäftigt.
Ja.
Und in diesen Themen sind die Freunde, alle beide absolut, absolut total fit und firm. Und dann möchte ich gerade noch einen ganz anderen Punkt hinten anfügen, weil es so schön zu Google passt und eigentlich auch so schön zu unserer Amazon-Diskussion und so schön zu dieser Diskussion, dass wir ja eigentlich, wie wir hier sitzen und der Markus Reuter ja auch und der Damian auch, alle aus der Verlagswelt kommen und damit auch aus der Werbebranche im weiteren Sinne. Während die Googles von Werbung leben, machen die Amazon ja in Werbung wenig. Eigentlich nichts, denkt man immer. Mhm. Tatsächlich ist es aber so, da war eine sehr schöne Geschichte in Seattle in der Zeitung. Mhm. Machen die Amazons mit Werbung so viel Umsatz wie die Googles mit Cloud Computing? Nämlich ungefähr 1 Milliarde dieses Jahr. Wachstum 33,5%.
Dadurch, dass sie die scheiß Werbezettel in jedes Paket reinlegen? Oder
nee, gar nicht. Es gibt so Dinge, die da zum Netzwerk gehören, wo dann Werbung reinvermarktet wird. Mhm. Also zum Beispiel IMDb war, glaube ich, mit drin, wo ich gar nicht wusste, dass das zu Amazon gehört. Dann gibt es ja diese Bestreads. Das heißt, es gibt so eine flankierendes Pulk von Webseiten, wo die Werbung reinverkaufen. Das funktioniert sehr gut. Machen sie 1 Milliarde Umsatz mit. Interessant ist, sie wollen in das Werbegeschäft stärker rein, weil das so profitabel ist, weil die Margen so hoch sind. Mhm. Klar, wissen wir alle, warum geht es den Verlagen irgendwie so schwierig? Klar, weil das Geschäft viel zu gut funktioniert hat. Lange Zeit und sehr profitabel gewesen ist und dann tut man sich halt schwer zu ändern. Mhm. Und ganz interessant ist, es gibt sehr dezente Vorstöße bei Amazon im Shop Werbung zu treiben. Da sind die haben ja alle Daten. Du könntest ja alles tun.
Ja.
Aber die sagen, sobald wir alles tun, fühlen sich die Kunden belästigt. Es geht nicht. Wir dürfen niemals die Kunden belästigen. Wir müssen total diskret sein. Mhm. Und dann war am Ende des Artikels noch ein aktuelles Beispiel, was sie gemacht haben im Shop. Und zwar gab es im Shop eine Autowerbung für Nissan.
Ja.
Die haben für irgendeine Nissan Neuerscheinung haben sie eine Microsite im Shop gemacht. Da war das Auto beschrieben, konntest du drehen, reinschauen, in verschiedenen Farben, bla bla bla. Das war tatsächlich eine Werbung. Die hat Nissan gekauft. Dann konntest du auch sagen, will das kaufen. Und bei Amazon gibt es ja keine Autos zu kaufen. Dann machen die ja nichts. Und dann tritt ein relativ komplizierter Prozess in Gang. Nämlich so ein Prozess, den die Hersteller immer versuchen. Du wirst dann von der Amazon-Seite gelinkt auf die Nissan-Seite. Auf der Nissan-Seite gehst du auf dem Händler-Suchmaschine. Das heißt, du kannst dir aussuchen, den Händler bei dir in der Nähe. Und da klickst du drauf und dann kaufst du dort das Auto.
Ja.
Das ist ein sehr komplizierter, durchgängiger Prozess. Das kriegt so kaum einer auf die Reihe. Das funktioniert ja bei den meisten Shops irgendwie oder bei den meisten Herstellerseiten gar nicht. Da landest du dann irgendwo im Nirvana und dann hat nichts mit, mit was anderem zu tun. Das war durchgängig. Und dann hatten sie den Amazon-Interessenten noch einen schönen Rabatt eingeräumt, nämlich du kriegst einen Amazon-Gutschein über $1,000. Schöne Geschichte. Mhm. Wobei das Auto hat, glaube ich, 15.000 gekostet, mhm, und Nachlass von 1.000 kriegst du beim Autohändler vermutlich immer und wahrscheinlich noch viel mehr. War aber gar nicht die Diskussion.
Ja.
Also komplizierter Prozess. Und dann haben sie noch was Schönes gemacht. Das war dann noch gleichzeitig eine interessante angeschlossene Werbe- und Marketingidee. Das erste Auto, was verkauft wurde, kam im Tieflader, verpackt im Amazon-Karton. mit einem Schleifchen dran. Sehr schöne Idee. Das wurde von vielen Leuten dann natürlich fotografiert und gefilmt und ging in den USA total viral. Das war so richtig.
Ich glaube, das Foto habe ich tatsächlich im
schon, Film, oder? Haben die meisten gesehen.
Schenkst du mir mal kurz Strom, Andreas?
Ja, freilich, Christian. Hier, nimm diesen hier.
Ja, mal kurz aufladen.
Und das Interessante an der Aktion ist gewesen, auf der einen Seite totale Transparenz, weil man sieht ja, wie oft das angeklickt wurde und. Und sie haben die ersten 100 Autos in 3 Tagen verkauft. Was ja echt ein Knatter ist.
Wie viel?
100 in 3 Tagen. War Wahnsinn, oder?
Das
habe ich auch gedacht. Und die Nissans haben gesagt, für die ersten 100 Autos haben wir gedacht, müssen wir das Ding monatelang laufen lassen. Von wegen. So, und jetzt überlegt euch mal, was solche Werbeformen, die Performance und die Transparenz in Kombination für die klassische Werbeindustrie bedeuten.
Mhm.
Ja, Wahnsinn.
Mhm.
Da müssen Verlage aber lange rudern, bis eine alte Frau 100 Autos irgendwo in Endkunden vercheckt hat.
Ja.
Bei einem total komplizierten Bestellprozess hinten dran.
Ja.
Also
es zeigt mal wieder, welche große disruptive Kräfte von diesen Giganten mittlerweile ausgeht, ne? Und Google hat ja im Gegenzug, weil wir da gerade drüber gesprochen hat über die unterschiedlichen Geschäftsmodelle.
Ich hoffe, dass du das jetzt bringen würdest, yes.
Google Express?
Ja.
Also, dass die ja jetzt auch sagen, wir werden jetzt in Wettbewerb treten zu Amazon, was Belieferung anbelangt.
Belieferung,
ne?
Und Einzelhandel, ja.
Belieferung, Einzelhandel, Logistik, die nehmen das ja jetzt mal auch in Angriff, das Thema. Also das wird noch sehr spannend.
Man muss halt aufpassen, dass man als, und jetzt wieder den Schritt zurück, man muss halt aufpassen, dass man als jemand in der IT-Branche, der da seine angestammte Heimat hat und sein Geschäft betreibt, dass man nicht in die Mühle dieser Großen gerät. Weil die positionieren sich ja gegeneinander. Und dann ist natürlich auch so, dass eine Microsoft, und da, du sagst ja bestimmt gleich noch ein bisschen was zur Partnerkonferenz, Alex, dass eine Microsoft oder auch eine HP oder eine IBM müssen sich da irgendwie dagegen positionieren. Und die Partner sehen das natürlich kritisch, weil die Motivation nicht unbedingt so das große Bild nicht unbedingt sehen und dann so aussieht. Das war ein interessanter Kommentar, komme ich aber nachher vielleicht nochmal drauf zurück, und es dann so aussieht, als hätten Microsoft und HP und so den Anschluss an ihre Partner völlig verloren oder die Berührung mit ihren Partnern, weil man ja sehr, sehr visionär und sehr weit weg ist und eigentlich von diesem Tagesgeschäft, was jetzt gerade gemacht wird, sich zunehmend schnell entfernt und versucht, die Partner mitzuziehen, die aber sagen, ja, Moment, das sind wir doch gar nicht.
Mhm.
Wir verdienen doch alle schönes Geld, da reicht das denn nicht?
Mhm. Ja.
Ja, ich könnte jetzt sehr, sehr viel dazu sagen, aber ich halte mich jetzt noch zurück.
Ja, nee, das kommt ja gleich noch.
Das Schönste kommt. Nein, aber du hast
eine
wunderschöne Vorlage gegeben.
Da würde ich jetzt auch gerne direkt in die Richtung gehen wollen. Ja.
Nein, du hast hundertprozentig recht. Also ich stimme dir in allen Punkten zu und ich glaube, dass die diesjährige Partnerkonferenz von Microsoft das in einer Form dargestellt hat, wie es schöner nicht sein konnte. Es war so eine unglaubliche Woche. Also das war schon meine siebte, und das war für mich mit Abstand die interessanteste, weil das genau die Problematik dort erlebt habe in der Woche, die du gerade angesprochen hast. Also das fing mit der Keynote an, die traditionellerweise inzwischen ist ja ein neuer Partnerchef, der die Partner dort vor Ort begrüßt, und normalerweise wird da immer sehr viel, kommt sehr schnell Kevin Turner auf die Bühne und es kracht sehr schnell, es kommen News, es kommen Emotionen, es kommen Partnerbekundigungen und da passiert was einfach und da ist eine super Stimmung und die hatten ein ganz tolles Intro, eine tolle südamerikanische feurige Band und man dachte auch jetzt die Halle voll mit 18.000 Leuten und jetzt passiert was. Und dann kam eine trockene Begrüßung und dann kam gleich der Cloudchef auf die Bühne und hat 2 Stunden lang Azure vorgestellt. Nee. Das ist die Wahrheit.
Ach komm her.
Nein, und es war, ich habe Twitter live verfolgt von den Partnern, also mit den Hashtag WPC. Ja. Mhm. Und die Partner waren alle der Reihe nach enttäuscht.
Die waren doch völlig,
die waren total überfordert. Ja. Also Microsoft ist gleich in Medias Res rein. Es wurden die Partner begrüßt. Danke, es war ein tolles, aufregendes Jahr. Keine News, keine Produktnews. Es wurde viel zu Windows 9 auch erwartet. Es wurde vielleicht Surface natürlich, ein Update zu Windows 8.1. Vielleicht weitere News. Vielleicht kommt der Nadella doch schon davor. Irgendeine Überraschung. Überhaupt gar nicht. Also es war wahnsinnig trocken. Es kamen so ein paar Parolen wie das jetzt Office 365 das schnellst verkaufendste kommerzielle Produkt ist aktuell. Ich habe gerade gelesen, sie haben weltweit 5,6 Millionen Office 365 Nutzer, wenn man vergleicht mit 1 Milliarde Office Nutzer von die es davor gab, ist es jetzt noch nicht so beeindruckend. Jetzt natürlich.
Sagen wir mal so, reichlich Potenzial.
Ja, reichlich Potenzial. ja, und dann kam der Cloud-Chef schon so um 11, so um die Keynote um 9 hat um 9 begonnen oder um 10:30 kam er auf die Bühne und hat dann wirklich Azure im Detail erklärt. Also nicht nur jetzt irgendwie so, setzt auf Azure und das ist unser neues Ding, sondern hier, so ist die Systemoberfläche aus. Und
echt?
Und dann kam Kevin.
Das ist ja wie früher.
Ja, und dann kam Kevin Turner und ganz interessant, der Kevin Turner hat dann gesagt, wir sind jetzt eine andere Microsoft. Wir haben zwar, ich habe jetzt die Zahlen nicht mehr im Kopf, was die PCs angeht, immer noch die Mehrheit, aber wenn wir den gesamten Device-Markt anschauen, also alle Mobile Phones und so weiter und Tablets zusammen,
alle Clients,
halten sozusagen wir 14%. Und das ist unsere Realität. 14,7% aller Devices am Markt. Mhm. Und damit, das ist eine neue Realität.
Schön, dass man es mal
das so sagt. Das ist mal eine schöne Selbsterkenntnis.
Und, ja. Und dann man wurde...
Lange Zeit verschwiegen
ja,
hat, ne?
Lange Zeit.
Na, die
lange
hat
Zeit
man nicht verschwiegen, die hat man einfach nicht sehen
wollen. Nee, hat man nicht sehen wollen.
Ja, gerade Herr Turner.
Ja.
Gerade Herr Turner.
Ja. Nee, das ist eine neue Realität, da muss man sich auseinandersetzen.
Was haben sie mit dem denn gemacht?
Ja, Wahnsinn. Also, der hat sich auf jeden Fall auch... und der hat auch einmal früher... war es so, der Turner war immer der geringste Applaus, der hat mit noch den größten Applaus gekriegt, weil er wirklich offene Wahrheiten ausgesprochen hat.
Es wird doch Zeit.
Und dann ging es ja so darum, dass er gesagt hat, dass es neue Microsoft geben wird. Man wird sich bewusst Android und auch dem iPhone nähern. Das hat man ja schon gemacht. Also Office soll jetzt auch für Android geben, war auch eine der Ankündigungen.
Ja, es wird auch Zeit. Es wird auch wirklich Zeit. Hallo?
Und der nächste Tag war dann einfach nochmal das Gleiche nochmal, also Azure. Und da wurde auch dann viel über Partnerneuheiten gesprochen, aber die Quintessenz der ganzen Geschichte, die Partner bekommen mehr Freiheiten im Geschäft mit Azure und Office 365, also das Partnerprogramm wird angepasst an die Cloud-Produkte von Microsoft, dass sich die Partner mehr Services drumherum stricken können, um diese Produkte und mehr Freiheiten in der Vertragsgestaltung haben. Mhm. Provider ist ein wichtiges Stichpunkt, dass die Systemhäuser als Provider auftreten können, auch wenn sie kein eigenes Rechenzentrum betreiben. Und am dritten Tag kam dann eben der Nadella auf die Bühne und der war, wie alle gesagt haben, der bestangezogenste CEO von Microsoft ever.
Ja, das würde mich überhaupt nicht wundern.
Und hat sehr sachlich und sehr toll, sehr stark nochmal die Cloud-Strategie von Microsoft nochmal beschrieben. Und ich habe auch in der Channel Partner einen Artikel darüber geschrieben. Den größten Applaus hat er aber eigentlich nur dann bekommen, als er aber eigentlich was vorgestellt hat, was schon lange bekannt ist. Also er wollte halt vor allem zeigen, dass ihm egal ist, ob Microsoft auf Geräten ist oder nicht, also auf welchen Geräten, sondern man versucht zwar natürlich selber auch im Windows Phone Markt weiter mit Nokia Standbein zu bekommen, aber es ging vor allem darum, dass die Leute ein Erlebnis auf den Geräten bekommen sollen und dass Microsoft halt die Firma ist, die am meisten Produktivität bietet.
Ja.
Und da hat er den größten Applaus gekriegt für die Vorstellung des Skype Live Translators. Das hat also wirklich richtig toll funktioniert.
Wie funktioniert das?
Ja, also es war mit Deutsch, Englisch.
Aha.
Vom Deutschen ins Englische. Das hat sehr, sehr gut geklappt. Vom Englischen ins Deutsche noch nicht so hundertprozentig, aber es hat funktioniert. Also da war eine Deutsche, es war zufällig dann eben auch eine deutsche Microsoft-Mitarbeiterin, die ja live vor 18.000 Leuten da angerufen hat.
Mhm.
Und dann haben sie sich halt über die Weltmeisterschaft unterhalten. Das war ein Mitarbeiter von ihm. Und sie hat ihn so ein bisschen aufgezogen, weil der Mitarbeiter war Engländer. Und aber man hat, ich habe ja, nachdem ich ja beide Sprachen einigermaßen spreche, habe ich tatsächlich das natürlich alles bis aufs letzte Wort verstehen können. Und es hat funktioniert. Also, und das soll auch bis zum Ende des Jahres auf den Markt kommen. Also das heißt, man kann, ob das kostenpflichtig ist oder nicht, ist noch nicht bekannt. 8 Sprachen sollen erstmal unterstützt werden im ersten Schritt. Man kann tatsächlich live skypen mit Leuten in anderen Sprachen und per Stimme.
Das ist witzig.
Als auch per Subtitle wird live übersetzt. Und Deutsch-Englisch hat hervorragend funktioniert. Da waren zwar ein paar Fehlerchen noch, aber sehr schön an einem Cloud-Service, den kann man ja im Hintergrund stetig verbessern, ohne dass man eine neue Version runterladen muss. Das heißt, da haben sie wirklich dann auch die Systemhauschefs, die ganzen Partner alle sehr überzeugt. Da war ein riesengroßer Jubelapplaus, weil sowas kann man natürlich ganz wunderbar seinen Kunden vorführen. Aber die ganzen Themen.
Das ist doch ein Technologiespielzeug.
Das ist ein Spielzeug.
Mehr ist es doch nicht.
Aber die Themen.
Geschäft dahinter.
Die Themen rund um Azure, und ich habe ganz viel so Twitter-Posts gelesen von den Partnern. Wir verstehen hier nichts. Das hört sich alles gut an. Aber ich habe keine Ahnung, wovon die da unten gerade sprechen.
Also nach meinem Dafürhalten, also Arma, sehr interessant, deine Eindrücke, wobei mich gleich nochmal interessieren würde, wie Nadella auf dich so persönlich mal gewirkt hat, weil du ihn ja mal so live auch ein Stück weit erlebt hast. Unser Eins kennt ihn ja immer nur von Fotos. Trotz alledem, ich glaube nicht, dass Microsoft schon in irgendeiner Weise durch ist. Und die sind jetzt erstmal so richtig aufgewacht und sehen, dass sie A, nicht alleine sind und dass die Bomben links und rechts, die Granateinschläge immer näher kommen.
Und na, die sehen, dass da welche sind.
Die sehen, dass da welche sind. Die kommen immer näher.
Haben sie gedacht, das wären atmosphärische Stürme?
Aber es deutet doch ein Stück weit darauf hin, Alex, ich weiß nicht, wie du das siehst, dass da auch eine gewisse Hilflosigkeit da ist. Ich will das mal noch ein Stück weiter fassen. Noch ein schönes Beispiel dafür bringen, ein Thema, das wir sowieso draufstehen haben, ist die große Entlassungswelle, die jetzt ansteht. Die Rede ist von 18.000 Mitarbeitern, die in den nächsten, glaube ich, 2 Jahren abgebaut werden sollen. Davon sind, glaube ich, 12 oder 13 oder gar 14.000 Mitarbeiter jene, die bei Nokia sind.
Ja, klar.
Die rausfliegen. So, da stellt man sich ja jetzt schon die Frage, ist es denn so, dass all das, wo Steve Ballmer noch darauf gesetzt hat und gesagt hat, es ist wichtig und so weiter und so fort und ist überhaupt blöd, dass keiner unser super Windows auf die Smartphones drauf macht, er hat das ja angeboten wie Sauerbier. Jeder hat gesagt, komm, geh mir bitte vom Acker. Dann haben sie es ja teilweise noch kostenlos gemacht, bis zur bestimmten Größe, Displaygröße. Wollte ja keiner haben, dann hat er gesagt, scheiß die Wand an, jetzt kaufe ich mir eben mal dieses Nokia. Ja. Jetzt haben sie das Nokia gekauft, jetzt schmeißen sie die Leute raus. Also Nadella macht ein Stück weit jetzt das rückgängig, was Steve Ballmer anfänglich gemacht hat. Gleichzeitig ist auch die Aussage, wir müssen auch auf andere Plattformen drauf. Ja, auch Android wird unterstützt und iOS wird unterstützt und. Ist das nicht alles Zeichen einer großen Hilflosigkeit?
Ja, also ich finde, du hast zur Hälfte recht, zur Hälfte sehe ich das anders.
Ja.
Zur Hälfte hast du insofern recht, dass man sich einfach inzwischen am unteren Ende befindet, was wir haben es vorher angesprochen, was zum alleine die Hoheit über die Geräte angeht und was eben auch die ganzen Services, siehe Amazon Web Services, wir haben gerade drüber gesprochen, siehe die ganzen Cloud Computing Angebote auf den ganzen Seiten, siehe im Consumer-Bereich, siehe Android, also da passiert links und rechts und da muss man sich zurechtfinden. Auf der anderen Seite finde ich sehr wohl, dass der Ballmer sehr wichtige, also man kann ihm sehr, sehr viel auch zu Recht vorwerfen. Die Punkte, die du angesprochen hast, gebe ich dir hundertprozentig recht. Er hat aber trotzdem vor seinem Fortgang noch einige grundlegende Konzernumstrukturierungen vorgenommen, die sehr sinnvoll war, weil davor war es ja so, dass Microsoft sich nicht bewegen konnte, weil sich die einzelnen Abteilungen untereinander sehr bekriegt haben.
Ja.
Und das hat er ja vertikal umgeschmissen, also er hat die ganze Hierarchie einmal quergelegt, dass also Entwicklerteam ist jetzt für alle Produkte zuständig, das Design und das Marketing ist für alle Produkte zuständig und so weiter. Und Microsoft hat da bewegungsfähig gemacht und hat es vorbereitet und ist dann abgedankt. Also das hat er noch ganz am Schluss sehr, sehr gut gemacht und hat quasi das Feld jemand Neuen überlassen, dass jetzt natürlich der Nadella einiges da umwirft. Ich glaube, nein, sie sind nicht rein hilflos. Sie haben eine sehr, sehr gute Strategie, weil sie nach wie vor, und das haben sie auch meines Erachtens sehr, sehr gut geschafft, nach wie vor sehr, sehr enge Partnerbindungen haben. Und die Partner, die vor Ort sind, die ganzen Systemhäuser, viele, ich habe es jetzt sehr beschrieben, ich habe vor allem das deutsche Lager gesprochen, deutsche Lager und Cloud hat natürlich ist eine eigene Geschichte, aber insgesamt können die Partner sehr, sehr gut Geschäft mit Microsoft in der Cloud machen. Und ich glaube, das hat sich jetzt auch, hat man ja gesehen bei vielen Firmen, wenn sie eine gute Cloud-Strategie haben oder auch einführen, wie im Falle von Dell, ist das durchaus eine Garantie auch für die Zukunft, weil auch die Partner die Geschäftsmodelle weiterentwickeln. Mhm. Also insofern ist da eine Hilflosigkeit dabei und man hat einige Trends verpasst und verschlafen, ja. Auf der anderen Seite hat man sich bewegungsfähiger gemacht. Es ist ein höherer Innovationszyklus da und man hat nach wie vor diese ganzen Partner und es sind doch weltweit 600.000 Partner.
Partnergeschäft lasse ich mir eingehen, das ist ein absolut stichhaltiges Argument. Und jetzt drehen wir es aber mal ein bisschen weiter und sagen, eine Google als auch eine Amazon entwickelt sich im Thema Partnergeschäft aber viel, viel weiter oder entwickelt sich dort weiter und sagen, wir werden auch versuchen, mit Systemhäusern stärker zusammenzuarbeiten und. Dann sieht die Lage ja unter Umständen in ein paar Jahren schon auch ein bisschen anders aus.
Das kann ich mir nicht vorstellen, weil jetzt bei Amazon habe ich sehr tief reinblicken können und da fehlt es bis man sich dann eine Partnerstrategie aufbaut, aus meiner Sicht von vorne bis hinten an dem Verständnis, wie Partner ticken. Ich kann ein Beispiel nennen. Ich habe kritisiert, dass da die Partnerschaften nicht gelebt werden. Ich war auf den Homepages der Systemhäuser unterwegs. Ich habe da nirgendwo Amazon gefunden bei den Amazon-Partnern.
Vielleicht aus Scham?
Natürlich. Das war auch ganz klar. Also ich habe dann mit den Systemhäusern gesprochen, die Systeme also mit ein paar, und die haben mir dann gesagt, ja, das geht nicht um Amazon, es geht darum, dass wir Cloud-Experte sind und wir bieten halt quasi das Beste aus der Cloud dafür an. Mhm. Also man hat sich draus geredet. Was ich sagen wollte ist, mich hat Amazon angesprochen und hat gesagt, wieso, wir haben doch ganz viele Partner, wir haben über 500 Partner. Und dann habe ich geguckt, ja, sie haben die Technologiepartner, ja, sie haben Trend Micro und SAP, aber ist doch nicht Partner-Business im Sinne von, also ich will damit nur sagen, es fehlt so weit an Partnerverständnis und Microsoft kennt ja wirklich dann auch die Sprache, die Ticks, die Tricks, die es am Markt gibt und die haben da wirklich schon, die Partner nehmen die Pille, aber es gibt einige Partner, die machen es ja sehr, sehr, schlucken die Pille, aber die machen es ja sehr, sehr erfolgreich vor und fressen sich in ein Thema rein. BI, Lync, UCC, Office 365, und schaffen es sehr, sehr gute neue auch im Cloud-Modell, im hybriden Modell, dass man sich quasi die Cloud zusammenbastelt für die Kunden. Microsoft hat die Cloud-Schnittstellen stärker gemacht. Man spricht zum Beispiel, Azure spricht mit Oracle inzwischen mit verschiedenen Datenbanken, nicht mehr nur mit der eigenen. Und damit kann man schon sehr interessante Projekte aufziehen und die wachsen auch in dem Bereich sehr gut. Also ich glaube nicht, dass Microsoft nicht nachhaltiges Geschäftsmodell hat in dem Umfeld, absolut. Also ich habe das ja auch mitbekommen, die Partner, die kommen nach wie vor auf die Veranstaltungen ohne Ende. Und die haben auch, es gibt sehr viele sehr findige und auch neue Geschäftsmodelle und Partner, die da sehr findig sich bewegen und weiterentwickelt haben. Insofern glaube ich nach wie vor an das Modell. Aber ich sehe halt natürlich auch auf der anderen Seite, dass ihnen in einigen Feldern einfach das Geschäft wegbricht und sie da sich auch selber so viele extreme, so viele Trends verschlafen haben. Also es ist eine zweiseitige Geschichte. Ich weiß nicht,
wie das ist. Ich würde dazu sagen, oder ich sag mal umgekehrt, nach dem Windows 8 Launch ist ja der Sinofsky an die Luft gesetzt worden. Und ich glaube, das war der Zeitpunkt, zu dem man bei Microsoft aufgewacht ist und gedacht hat, so kann das nicht weitergehen, weil Sinofsky stand ja extrem für dieses Silo-Denken und wir wollen nicht mit den anderen was zu tun haben und wenn die das nicht machen, dann entwickeln wir schnell halt irgendwie selber was dann, was ja irgendwie auch komplett grauenhaft ist. Ich glaube, seitdem ist man bei Microsoft aufgewacht und weiß, dass man was tun muss. Was man tun muss, ist dann nochmal die andere Frage. Zu den Entlassungen, eine ganz kurze Anekdote. Wir sind vor 2 Jahren bei Microsoft gewesen und haben mit Microsoft gesprochen über so ein digitales Magazin und hatten mit Ansprechpartnern zu tun, die wussten nicht, was eine App ist. Die haben es nicht gewusst. Mhm. Die wussten überhaupt nicht, wovon wir reden, wo wir von Webmagazin reden. Die Frage, läuft das auch unter Windows 8? Es läuft im Browser. die hatten überhaupt keine Ahnung. Wenn ich beim Technologieunternehmen bin, dann möchte ich doch bitte ein wenig beobachten, was am Markt los ist und was so die Basics sind. Mhm. Wirklich komplett, komplett grauenhaft. Die Microsoft-Kultur, diese Meeting-Kultur, diese Molochhafte, wo die Leute stolz drauf sind, 70% ihrer Zeit in Meetings zu sitzen und sich mit sich selber zu beschäftigen, statt mit dem Anwender, was ja bei Nadella ganz, ganz wichtig ist. Mhm. Das Management hat es nie geschafft, diese Meeting-Kultur zu durchbrechen. Es gab Ansätze und das ist gescheitert, weil die Organisation ist einfach widerstandsfähig gewesen. Uns doch egal.
Ja.
Wir schaffen unsere Kennzahlensystem vom CEO von Turner erdacht, was in dem Laden massive Verwerfungen gebracht hat. Da hat sich kein Mensch mehr auf irgendwas nach draußen konzentriert,
sondern nur noch auf seine Kennzahlen
zu erfüllen. Entlassungen, Fußnote. Wenn man sich anschaut, die Performance von Nokia über die letzten Jahre, dann wundert einen doch sehr stark, dass diese Entlassungswelle bei Nokia nicht vorher selber ausgelöst worden ist. Vielleicht konnten sich die Abfindung nicht leisten. Ich habe keine Ahnung.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, die haben sich 30.000 Mitarbeiter von den 90.000, die sie, glaube ich, hatten, selber schon dazugekauft. Dass da hinterher eine große Entlassungswelle kommt, ist doch eigentlich keine große besonders.
Nein, sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Und dann mein Lieblingsblog, TechPinions, hatten sehr schön, es gab ja ein Schreiben von Nadella an die Mitarbeiter, Mitte, vor der Partnerkonferenz, Mitte Juli, worüber viele Leute gewitzelt haben, weil das so lang war. Das waren das war von Nadella.
3.500 Worte waren
es. Dieses Geschwurbel da, dieses endlose Marketing-Geschwurbel.
Ewig lang. Auf TechPinions, den Eintrag, den Kommentar müsste man jetzt schon auf Twitter und Facebook nachvollziehen können, war ich auch nochmal nach. Auf TechPinions war das mal absatzweise auseinandergenommen. Und dann stand auch drin, dieser Abschnitt hätte er sich sparen können, kompletter Marketing. Hier an dieser Stelle ist er allerdings brillant. Schade, dass er erst so spät kommt. Und im Laufe dieses Kommentars kam dann irgendwann, das bedeutet, die Leute, die nicht performen, sollten schon mal an ihrem Lebenslauf arbeiten. Dann einen Absatz später, diejenigen, die Stars sind, sollten das vielleicht auch tun. Und dann wieder ein bisschen später kam, das bedeutet massive Entlassungen bis Weihnachten. Ein Kommentar später, korrigiere, bis Thanksgiving, korrigiere, bis Labor Day. Und im Nachfolgeartikel hat dann geschrieben, okay, dass das so schnell geht mit der Ankündigung, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Und es war ja schon zu rechnen ich habe mit so einer Ankündigung schon gerechnet, eigentlich im letzten Jahr, direkt im Nachgang der Partnerkonferenz. Das war alles noch ein bisschen halbgar. Aber da war ja auch diese Balmer-Geschichte noch im Schwange, noch kein neuer CEO, da wusste man noch gar nicht, wie es insgesamt weitergeht. Ja. Und was mich am allermeisten wundert, übrigens nach wie vor, ich glaube, das habe ich exakt vor einem Jahr an der Stelle schon mal gesagt, dass dieser Kevin Turner sich bei Microsoft noch halten kann. Weil der steht für vieles, was bei Microsoft nicht gut gewesen ist. Und ich kenne auch Turners Auftritte auf den letzten Partnerkonferenzen, wobei ich gestehe, die aktuelle habe ich nicht gesehen.
Also da war er so ein bisschen der Halsbringer, weil er tatsächlich so ein bisschen auch für die neue Welt da stand, also für diese neue Politik. Und das kam sehr, sehr gut an, das hat man also gemerkt. Und irgendwie steht er doch noch, die Leute wollen ja auch was Vertrautes haben. Ne? Also die wollen ja nicht nur neue, die wollen nicht nur irgendwelche gut angezogenen Menschen, Gesichter, die sie noch nicht kennen da oben auf der Bühne. Das ist ihnen dann, das merkt man dann doch. Da ist Microsoft zu sehr ein großer Anker.
Ja, ja.
Und das ist, glaube ich, auch die Stärke von dem. Da sind zu viele Legacies bei Microsoft, die gehalten werden müssen. Und Und da steht der Turner dafür. Das ist meine Theorie, warum er da noch
wobei steht. Ich mir vorstellen könnte, weil der Turner ist doch derjenige gewesen, der diese extremen Kompetenzgeschichten immer angerissen hat und die anderen gebasht und so. Und ich glaube, wenn selbst Turner nachdenkliche Töne anschlägt, dann wird bei Microsoft nachgedacht. Mhm. Ich weiß nicht, könnte ich mir vorstellen.
Ja, ja,
könnte ich mir vorstellen, wäre ein ganz interessantes Signal. Mhm. Wobei dem Turner das bestimmt auch nicht leicht fällt. Sich dann dahinzustellen und zu sagen, übrigens, wir sind gar nicht die Größten. Weil der hat ja immer gesagt, wir sind die Größten.
Ja.
Wie hast du Nadella wahrgenommen?
Ja, als einen extrem sachlichen, aber unglaublich, das hat ja auch sein Brief schon gezeigt, unglaublich konsequenten Typ. Also ein Beispiel, es war das ganze Lare-Geschäft, also Launcher Account Reseller, ihr wisst schon, was ich sagen möchte.
Reseller,
also es geht wieder um die Lizenzen.
Es geht um Volumenlizenzen.
Volumenlizenzen, das möchte ich sagen, genau. Ja. Das ganze Volumenlizenzgeschäft, ein Beispiel, was ja früher Standbein war. Auch die ganzen On-Premise-Produkte, das ist alles vom Tisch. Also der Mann redet nur konsequent von Cloud, Produktivität, Innovation und hat kaum von Business Cloud auch gesprochen. Ihm ging es vor allem darum, die beiden Welten zusammenwachsen zu lassen, ähnlich wie das Apple auch macht. Dass sie halt sagen, die Produkte sind so konsumertauglich, dass sie auch wieder den Weg ins Business finden. Dafür steht er. Und er wirkt wie ein Mensch, der keine Kompromisse macht, der aber auch gute Argumente hat, warum er so handelt. Also wo du sagst, planlos, ein bisschen, da gebe ich dir in der Stelle überhaupt nicht recht, weil er total stringent wirkt. Allerdings ist er jemand, da fallen halt viele hinten runter. Also ganz, ganz klar. Und das ist jetzt nur der Anfang auch gewesen. Also ich weiß jetzt nicht, ob da noch weitere Entlassungen folgen werden. Ich kann mir vorstellen, dass sie einige Geschäftsbereiche vielleicht auch einstellen. Sie haben so wahnsinnig viele Baustellen und eigentlich so eine klare, also zumindest er offenbar eine klare Vorstellung von der Zukunft. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie deswegen auch in Windows 9 noch zurückhalten, weil sie da auch noch weiter, da geht es
ja
alles Politikum, ne? Mhm. Ob dieser scheiß Startbutton da unten links kommt oder wie diese Kacheln aussehen und worin es hochfährt, das ist ja technisch alles dem gleich, das können die alles inzwischen umsetzen, aber sie haben ins Klo gegriffen mit Windows 8.1, muss man ganz klar sagen, im Sinne von, wie es adaptiert wurde vom Markt, nicht das Produkt selber, ist ein tolles Produkt. Ich finde, Windows 8 ist ein sehr schnelles und stabiles Produkt. Das ist vermutlich das beste Betriebssystem, was sie hatten. Aber die Leute haben es halt einfach nicht verstanden und angenommen. Mhm. Und da sind sie jetzt gerade noch am Rumschrauben. Also die wollen auf keinen Fall hier mit dem nächsten Betriebssystem wieder den gleichen Fehler begehen, den sie jetzt eben mit Windows 8 gemacht haben und sind deswegen noch sehr, sehr am Zurückhalten. Ich glaube aber, wie gesagt, dass die ihren Weg machen werden, weil sie einfach 600.000 Partner haben und das ist einfach eine Hausmarke und in zu vielen Bereichen auch erfolgreich und aktiv sind. Das zeigen auch die aktuellen Geschäftszahlen, die sie jetzt rausgebracht haben, die sehr, sehr positiv sind. Das sind schwer zu beurteilen, weil die ganzen Nokia-Zahlen dazukommen. Mhm. Und Microsoft natürlich bei diesem riesen komischen Portfolio, im Sinne von nicht zu überblickenden Portfolio, wo fangen Services an, wo fangen Produkte an, wo fängt Cloud Computing an.
Das mischen sie ja auch von Quartal zu Quartal.
Neu sortieren und so weiter. Es ist immer wahnsinnig, aber in Summe wächst das alles nach wie vor und sie stehen finanziell so gut da, wie sie noch nie da gestanden sind. Das sagt eigentlich auch schon einiges aus. Also insofern, ich glaube an Microsoft, ich glaube vor allem auch an die Nadella. Aber ich glaube auch, dass sehr, sehr viele Partner noch sehr, sehr leiden werden, weil sie keine Kompromisse mehr machen. Die können sich das und wollen sich das nicht mehr erlauben.
Also dann scheint ja insgesamt Nadella eine recht kluge Wahl gewesen zu sein.
Also ich halte das schon für eine kluge Wahl. Ich habe einen ganz interessanten Kommentar gefunden.
Von Axel Oppermann?
Von Axel Oppermann, stimmt das? Ja, von Axel Oppermann.
Ja.
Von
Axel
Oppermann auf SharePoint 360. Mhm. Der Kommentar schlingert so ein bisschen. Ich habe dann am Ende hab mir überlegt, so was hat er jetzt eigentlich gesagt? Also worauf wollte er eigentlich hinaus? Und habe gedacht, jetzt hat er sich so auf dem Kreis gedreht, ist er wieder da, wo er angefangen.
Man muss aber dazu sagen, dass der Axel Oppermann einer der besten und anerkanntesten deutschen Microsoft-Analysten ist.
Ja.
Und ich habe vorher auch geschlingert in meiner Argumentation Und der Axel ist nochmal einen ganzen Schritt weiter tiefer drin und er schlingert auch. Also das, ich glaube, es gibt da kein Schwarz-Weiß. Die Leute sind also immer sehr schnell bei Schwarz-Weiß, wenn es um Microsoft geht.
Das ist absolut richtig. Du hast das ja mit dem Politischen eben schon mal ganz schön gesagt. Wenn sich bei Google irgendwas im Betriebssystem ändert oder im Browser oder sonst wo, das interessiert keine alte Sau. Und wenn es einen interessiert, dann wird es halt in der nächsten Version still und heimlich wieder zurückgeändert. Nur bei Microsoft macht man einen Riesenaufwand. Ei, klar. Hm. Und was Oppermann halt sagt, ist, dass Microsoft und die Partner auseinanderdriften und Segmente, die eigentlich für die Partner sehr wertvoll sind, von Microsoft heute so dann gar nicht mehr gesehen werden, weil Microsoft längst woanders ist. Und so habe ich dann verstanden, die deutsche Realität ist halt eine andere.
Mhm. Aber wir haben vorher drüber gesprochen, also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt aus meiner Sicht. Mhm. Microsoft bietet wirklich allen Cloud-Modellen, und ich hatte auch ein persönliches Interview mit dem Partnerchef, dem weltweiten, und habe da an der Stelle sehr viel nachgebissen und nachgefragt, die bieten alle Cloud-Modelle an. Also und die wissen um die deutsche Private Cloud-Mentalität, ja. um die Vorsicht. Und dann sagen wir, na gut, dann nehmt halt unsere Produkte und macht euer eigenes Rechenzentrum auf oder macht eine German Cloud auf. Und dann, ihr könnt ja immer noch optional, also es gibt ein Beispiel, es nennt sich Hamburger Cloud, da haben sie ein paar Microsoft-Partner zusammengetan und betreiben zusammen ein Rechenzentrum und bieten nur mit deutschen Sicherheitssystemen versehene Cloud-Dienstleistungen an. Aber bieten auch und weisen die Kunden an der entsprechenden Stelle dann darauf hin, wenn man eben noch skalierbare Zusatzdienstleistungen in Anspruch nehmen möchte, dann kann man noch Azure zuschalten, ist aber dann liegt auf US-Servern oder auf Servern in Irland, und dann werden aber die Kunden informiert. Das heißt, Microsoft bietet das komplette Cloud-Spektrum mit allen Varianten an, und wenn die Leute eben nur Private Cloud-Modelle wollen.
Sie können heute Antworten auf Fragen geben oder haben auch Lösungen dafür, was sie vorher einfach nicht hatten.
Ja, ja. Und was der Wettbewerb auch zum Teil nicht hat. Amazon kann ich nicht ein Rechenzentrum in Deutschland wählen.
Ganz genau.
Richtig. Ja. Ja. Und was dann das Fazit aber ist von Oppermann, der sagt, na ja, wer bei Microsoft so halt nicht mitgehen kann oder will, der muss sich halt außerhalb des Microsoft-Netzwerks irgendwie vernünftig organisieren und sollte das dann forcieren. Wobei ich sagen würde, der Weg, den Microsoft einschlägt, es kann sein, dass das in Deutschland noch 2 Jahre dauert, aber das wird auch der Weg sein, der hier kommen wird oder der in weiten Bereichen schon da ist, den man heute nur dann nicht sieht, wenn man sich im Moment davon blenden lässt, dass bei vielen gewerblichen Endkunden jetzt der Investitionsstau aufgelöst wird und dann doch mal neue Systeme angeschafft werden oder doch mal stärker virtualisiert oder auf die nächste Ebene gegangen wird. Also das ist doch schon, oder das sieht man auch, es gibt wahnsinnig viel in Deutschland auch Cloud-Projekte und Private-Cloud-Projekte. Wir haben gerade für eine Kunden-Success-Story eins begleitet, das ist eine große Kanzlei, Wirtschaftskanzlei und Anwaltskanzlei, weltweit aufgestellt. Die haben gerade in Betrieb genommen ihre Private Cloud, ich glaube basiert in Frankfurt, Rieseninfrastruktur, auf der die sämtliche Niederlassungen auf der ganzen Welt hosten und ein virtuelles Backup ziehen und hochvirtualisiert. Die von dieser ganzen On-Premise, die sind da weg von. Die sind weg. Die machen es halt selber, die haben dann ihre IT-Dienstleister ist dann tatsächlich die eigene Inhouse-IT, also die ist dann halt in der eigenen und die Projekte laufen doch. Und da muss man sich doch nicht in die Tasche lügen und sagen, es wird auch übermorgen alles noch ganz toll in SharePoint und bla bla bla. Ach Bullshit. Wenn den jungen Leuten, die entwickeln, die vom Web kommen, heute sagst SharePoint, die lachen sich tot.
Ja, natürlich.
Also die kriegen Reizhusten.
Ja.
Also ich habe da 2 Punkte dazu. Ein Punkt, den ich dazu habe, wir könnten übrigens den Axel mal einladen als Sprecher, der ist ja öfter in München und der sitzt ja sehr tief als
absolut, absolut.
Als Analyst.
Fänd ich wirklich
er sitzt sehr tief als Analyst ja auch in den Unternehmen drin, die befragen ja sehr viele Unternehmen und ist ja nicht nur Microsoft-Experte, hat sehr viel mit Systemhäusern zu tun, die ja auch sehr viel berät und sitzt da wirklich genau in dieser Schnittstelle zwischen Kunden und Systemhaus. Mhm. Das war die eine Sache. Die andere Sache, die ich sagen wollte, was ich noch aus USA mitgenommen habe, und das habe ich in der Intensität noch nie gehört bei Microsoft, die Aufforderung an die Partner untereinander zu netzwerken. Jetzt ist das ein uraltes Thema und das hat Microsoft mit Pinpoint und was es da nicht alles gibt, schon seit Jahren immer propagiert. Aber in der Form habe ich es in der Lautstärke noch nie gehört. Ich habe auch einige Partner kennengelernt. Also da wurde mir dann berichtet, dass sie tatsächlich Speed-Dating unter den deutschen Partnern oder unter Partnern eingeführt haben.
Das macht ja auch Sinn.
Auch eine wichtige Sache.
Ja.
Halte ich schon auch für extrem.
Und da scheint es einige sehr erfolgreiche Kooperationen zu geben. Gerade Stichpunkt, wenn Software- und Mobility-Themen zusammenkommen, wenn Active Directory oder eben auch BI mit ins Spiel kommt, Azure mit ins Spiel kommt, was da nicht alles gibt, weil du kannst ja nicht als Partner alles abdecken.
Nein, du kannst nicht, und die Zeiten sind
aber die Kunden lang
vorbei.
Die Kunden
Die Kunden wollen einen haben, der sich drum kümmert.
Ja,
und wie der dann weiter vergibt, ist die andere Sache. Und das müssen die selber lösen. Das funktioniert so nicht.
Es kann nur im Microsofts Interesse sein, die Spezialisten zusammenzubringen
und miteinander zu vernetzen. Und deswegen sage ich im Übrigen auch der deutschen Presse Partnerveranstaltung im September, die in Mannheim stattfindet, sage ich auch voraus, dass die auch einen Andrang bekommen wird, wie selten zuvor. Genau aus diesen genannten Gründen auch. Also zum einen, weil die Leute wissen wollen, was passiert da jetzt, was heißt es für Deutschland?
Mhm.
Und Mensch, vielleicht finde ich da Partner, mit denen ich kooperieren kann. Also das Netzwerk lebt absolut.
Also dieses Thema Partnervernetzung untereinander, ich meine, das siehst du an ganz vielen verschiedenen Stellen. Das siehst du bei abgelutscht vielleicht beim Distributor Wiener Also, die ein Partner-Network haben, wo die Leute im Inner Circle sagen, wir wollen miteinander reden. Wir machen Projekte zusammen. Es geht nicht ohne. Und das siehst du bei einer IBM, die machen, wie heißt das? Channel Place, glaube ich, heißt das.
Ja, ich glaube schon. Ja.
Die dann ISVs, Systemhäuser und Managed Service Provider untereinander versuchen zu vernetzen.
Die haben sogar eigene Partnerprogramme
da sogar, ne? Ah, ja, sicher. Und das Feedback, was man so hört, ich bin gespannt, nächste Woche lädt ja der Wippermann wieder ein, Stefan Wippermann von der IBM. Und was man so hört, ist, das kommt extrem gut an. Weil die Häuser halt sagen, wir kennen die anderen nicht. Wäre schön, wenn wir mit ihnen was zusammen machen könnten, müssen wir nicht alles neu erfinden.
Lass uns mal noch einen anderen Themenbereich besprechen, der, denke ich, auch sehr interessant ist und zu dem wir sicherlich auch eine Meinung haben, vielleicht auch unterschiedliche Meinungen haben. Das ist ja auch immer gerade das Spannende an unserem Format. Abschließend vielleicht noch, also einer der Leidtragenden in Sachen Nokia und sonstigen Technologien sind natürlich die Finnen. Der finnische Ministerpräsident hat sich ja hier zu Wort gemeldet und hat gesagt in einem Interview, dass der verstorbene Apple-Chef mit seinem blöden iPhone zuerst Nokia kaputt gemacht hätte und dann mit dem iPad auch noch die Papierindustrie des Landes total zerstört hätte und aber tausende von Arbeitsplätzen vernichtet hat.
Ja, müsste wieder Gummistiefel produzieren.
Genau, also fand ich mal ganz witzig, dass sich da wirklich einer mit solchen Worten da
der ist erstaunlich, oder?
Vor die Kamera stellt.
Also der Mann hat exakt
und solche begriffen, Aussagen
was,
trifft.
Der hat exakt begriffen, was auf der Welt los ist.
Ja, also ich glaube auch, es zeugen die gerade von großer Kompetenz, aber wir haben gerade...
Gegen den Kummer hilft finnischer Wodka.
Ja, genau. Aber wir haben gerade schon über das Unternehmen jetzt genannt, über das wir noch sprechen sollten, weil auch da gab es eine sehr umfangreiche und in meinen Augen auch sehr bedeutende Nachricht, nämlich dass Apple und IBM in Zukunft oder eine globale Partnerschaft eingegangen sind von sehr großem oder wie sagt man Reichweite weitreichend ist und zwar geht es darum, dass die IBM natürlich sieht, dass viele ihrer Geschäftskunden, wenn sie ja einfach mit iPads unterwegs sind oder mit iOS-Geräten insgesamt unterwegs sind, die einfach im Business auch mit einsetzen. Man kann da heute vielerlei Dinge drauf machen. IBM selber hat ja keine Clients in der Form. Client-Geschäft haben sie ja damals an Lenovo verkauft und jetzt den Teil des Servergeschäfts, die 486er auch an Lenovo. Das heißt, IBM steht eigentlich ohne Clients da. Jetzt haben sie sich natürlich überlegt, ist ja irgendwie aber doch ganz hübsch, wenn man da so ein bisschen sich auf irgendeine Plattform konzentriert und da hat man sich ganz bewusst jetzt Apple rausgesucht. Denke ich, war auch nicht weiter schwierig zu erkennen, wo wohl oder welches Betriebssystem, welche Plattform die größte Verbreitung hat im Tablet- und Smartphone-Bereich in den Unternehmen. Insofern eigentlich ganz logisch. Aber IBM schafft es jetzt eben auch und gibt auch nochmal ganz klar bekannt, dass alles, was sie da entwickeln, an Apps herausbringen, um ihre ganzen
um ihre ganze Geschäftssoftware zugänglich zu machen, dass sie da iOS unterstützen werden. Was haltet ihr denn von der Ankündigung? Wie schätzt ihr das Thema ein?
Ja, es war ein Riesenaufruhr in der IT-Branche, weil man sie natürlich überhaupt, ich glaube, wenn man auf die Geschichte von beiden Unternehmen guckt, ist es so gewesen, dass es eigentlich nicht auf der Hand lag, weil man immer wieder auch sehr unterschiedliche und andere Strategien hatte.
Da gab es ja dieses schöne Bild von Steve Jobs, der vor dem IBM-Logo steht, ja, hier mit
genau das.
Gehobenen mittleren Zeigefinger. Ne?
Und da gibt es etliche solche Geschichten und Sticheleien und auch sehr unterschiedliche Strategien. Und das war natürlich insofern, sagt es auch schon, sehr, sehr stark aus, wo die Reise hingeht. Also wir hatten es jetzt gerade vorher bei Microsoft, da wurden einige Hosen runtergelassen, zwangsweise, und das ist jetzt in dem Fall auch. Also da versucht man jetzt alte Geschichten einfach zu vergessen, um es mal so auszudrücken. Und es zeigt, wo die Reise hingeht. Und ich glaube, der interessanteste Aspekt an der ganzen Geschichte ist die Verknüpfung und Verbindung von der Consumer Identity oder von der Consumer Welt mit der Business Welt. Das ist für mich der Kern an der Geschichte, an dem auch Nadella sehr stark selber auch in seiner Keynote eingegangen ist, aus Microsoft Sicht. Und deswegen, ich halte dieses Potenzial, was dahinter steckt, für wahnsinnig stark, weil beide auch die Power haben, das entsprechend schnell umzusetzen, und Apple möchte den Weg in die Business Welt gehen und hat mit IBM entsprechend die Kunden und die und auch die Technologie, und selber haben sie die Power und die Geräte und auch die Apps. Also
Win-win-win kann ich da nur sagen. Beide partizipieren ja alle davon. Ich meine, Apple hat ja noch nicht mal ansatzweise versucht, in diesen Businessmarkt wirklich reinzukommen.
Bis jetzt sind ihnen die Businesskunden
zugelaufen. Die sind halt einfach zugelaufen, weil sie gesagt haben, geile Geräte, die ihr am Start habt, ja, wollen wir einfach auch.
Da
kam das Thema Bring Your Own Device, ist denen natürlich zugegen gekommen, ne? Dass die Leute diese Geräte dann auch mit in die Firmen geschleppt haben. Und dann eine IBM, die, wie gesagt, ohne Clients unterwegs ist, aber natürlich viel Geschäftssoftware und Businesszeug am Start hat, die dann sagen, müssen jetzt irgendeinen Weg finden, wie wir da auf diese Geräte drauf kommen. Also eine relativ pragmatische Kooperation, die dort stattfindet, aber sehr klug ist und man sich gegenseitig super ergänzt. Also was ich jetzt schon mal, also das geht sogar so weit, was ich gelesen habe, in dem jetzt kommenden iOS 8 wird sogar eine Funktion drin sein, wo du ein unausgepacktes iPad schlicht und einfach einscannst und dann erkennt das Gerät, ich gehöre zu IBM oder bei mir muss IBM-Software drauf, du schaltest es ein, es lädt sich automatisch genau die passenden Apps runter, übernimmt alle Einstellungen und kann der Mitarbeiter
alles dann verwenden. Das wird ein großes Problem lösen.
Ein Riesenproblem wird da gelöst, weil wenn du heute in einem großen Unternehmen muss ja jedes iPad angefasst werden, es muss konfiguriert werden, etc. pp. Die Unterstützung seitens Apples beim Thema Mobile Device Management ist nicht sonderlich stark ausgeprägt, wie gesagt, weil das sind ja eigentlich Anforderungen der Businesskunden. Und solche Sachen werden dort in Zukunft ganz einfach möglich sein.
Es zeigt aber auch, wie stark sich Apple auch bewegt. Insofern, dass man wirklich sagt, also früher hat man ja wirklich die Geräte einfach, was Sicherheitsanforderungen angeht, was Mobile Device Management angeht, was sogar das Ausspiel von Antivirensoftware angeht, diese ganzen Themen einfach dicht gemacht und hat sein eigenes, die waren ja nicht aufzuschrauben, die waren für Systemhäuser einfach unbrauchbar. Um damit wirklich zu arbeiten. Und sich jetzt IBM zu öffnen, heißt auch viel von der eigenen Politik, der proprietären Politik aufzugeben.
Mhm. Habt ihr vorhin, Christian, hast du vorhin die historische Geschichte schon mal gesagt?
Haben wir schon drüber
gesprochen. Die Historie mit Microsoft?
Historie mit Microsoft?
Ah, okay, das sage ich ganz kurz. IBM ist ja derjenige gewesen, der den PC und Microsoft und DOS und dann Windows eigentlich bei den Unternehmen salonfähig gemacht hat.
Ja.
Die
IBM-kompatible PC.
Genau. IBM hat zum historischen Zeitpunkt, wenn ich das jetzt noch wüsste, den PC eingeführt mit Microsoft DOS. Das war eine Kooperation, da hat man dem jungen
Bill Gates angeboten an IBM.
Richtig, und
$1,000
IBM hat das dann gekauft und daraus hat sich ja Microsoft entwickelt. Es gab Moment,
das ist nur ein Schritt zurück. Er hat ihnen nur Unix angeboten und das wollten sie nicht haben. Dann hat Bill Gates Microsoft gegründet aus
Frust. Und die Geschichte ist ja tatsächlich die gewesen, dass IBM in der Kooperation Microsoft und den PC und DOS salonfähig gemacht hat bei den Unternehmen. Es waren zwei tatsächlich Kooperationspartner, die Microsoft ganz weit nach vorne gebracht haben. Das war einmal IBM ganz am Anfang für den Desktop und dann später war es Digital-Compact-HP, die dann gesagt haben, okay, wir nehmen euch auch mit euren Servergeschichten mit in die Unternehmen rein. Hm. Und wenn man sich überlegt, was die IBM-Entscheidung Microsoft PCs aufzunehmen und salonfähig, was das ausgelöst hat im Markt, dann kann man sich vielleicht überlegen, Apple ist ja schon weit verbreitet, aber was das Apple nochmal für einen Schub geben kann, wenn IBM das noch richtig in die Breite bringt. In die Unternehmensbreite, weil dann mit Sicherheit etliche andere anfangen werden, drüber nachzudenken und so, oh, vielleicht sollten wir, wenn sogar die IBM das macht, vielleicht sollten wir dann für Apple ganz anders aufmachen. Also das ist, glaube ich, was historisch.
Also die Ansage
ist schon eine enorme Dynamik.
Die Ansage ist seitens der IBM ist ja, sie werden etwa 100 branchenspezifische Unternehmenslösungen exklusiv für iPhone und iPad entwickeln.
Branchenlösungen. Nur von der IBM und dann überlegen wir mal, wenn sowas kommt, wie viel aus dem IBM-Ökosystem und dann aus anderen Ökosystemen anfangen, für die Geschichten zu entwickeln. Hm. Was Microsoft früher ganz, ganz wichtig war zu zeigen, bei Windows-Einführung, wie viel Windows-kompatible Unternehmenslösungen gibt's eigentlich.
Ja.
Und das ist dann explodiert, die Anzahl.
Ja.
Und das hat man sehr geschickt gemacht. Und ich glaube, sowas, das ist heute auch der Weg.
Ja, ein Thema wollte ich ganz gerne noch nachschieben, was wir das letzte Mal ausgelassen hatten, wo du auch gesagt hast, Alex, das sollte man unbedingt mal noch ansprechen. Da ging es ums Thema Urheber.
Urheberrechtspauschale.
Erinnerst du dich, Alex?
Harter Break, das ist aber total anderes.
Ja, natürlich erinnere ich mich.
Hast du es noch im Kopf?
Ja, es ging darum, dass jetzt ein Gerichtsentscheid kam, der jetzt aber nicht, ich rufe den gerade mal nochmal in der Zwischenzeit auf. Mhm. Prinzipiell ist es ja so, dass prinzipiell, Moment, jetzt muss ich gerade nochmal die Stelle suchen. Eine Sekunde bitte. Also prinzipiell ist es ja so, dass jedes Produkt, mit dem gehandelt wird, was irgendwie in irgendeiner Form Daten, also urheberrechtsschützenswerte Daten verbreitet oder vervielfältigen kann, dass darauf eine Urheberrechtsabgabe abgegeben werden muss. Ja. Und in der Regel sind die dran, die Produkte einführen oder in den deutschen Markt einführen.
Die in den Verkehr bringen,
genau. Das heißt, es sind weniger die Händler betroffen, weil die Händler in der Regel ja von deutschen Distributoren kaufen. Beziehungsweise es gibt auch, es gibt einen Vertrag mit der Bitkom, die da sehr stark involviert ist in diese ganze Geschichte, einen Gesamtvertrag, den Distributoren damit abschließen können mit der Bitkom. Und damit ist es so, dass sehr viele Produkte auch, die von extern kommen, also aus Europa, sind damit automatisch abgegolten. Andersrum ist es so, dass wenn man in die Richtung nicht aufpasst als Fachhändler, sondern einfach wild insbesondere bei internationalen Distributoren einkauft, dass man da sehr schnell, ist nämlich nicht ganz billig. Es kommt darauf an, ob es sich um Privatprodukte handelt oder um Businessprodukte, sehr schnell sehr viel Nachzahlungen theoretisch auf einen zukommen können, wenn man auf diesen Punkt nicht achtet. Und das ist eine riesengroße Thematik, die immer noch sehr viel Graubereich ist. Das große Problem an der Geschichte ist, dass niemand eigentlich versteht, warum es diese Urheberrechtsabgabe gibt und warum die jetzt auf irgendwelche Produkte, die inzwischen auch wie USB-Sticks ja schon länger, aber auch inzwischen auch auf Smartphones Es wird auch ständig immer wieder anders entschieden und nachentschieden und umentschieden, warum die überhaupt ansteht und was man eigentlich überhaupt als Fachhändler machen sollte oder als Systemhaus.
Gibt es da nicht auch noch zusätzlich dann die Unterscheidung, ob dieses Gerät von einem Endkunden verwendet wird,
ja, genau,
oder im Büro eingesetzt wird?
Ja, ja. Im Büro ist es also deutlich günstiger, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die Privatprodukte ist klar, weil auch im privaten Umfeld viel mehr wild kopiert wird. Und da führen auch viele Fachhändler oder Systemhäuser nicht wirklich richtig Buch darüber. Mhm. Insbesondere, wo sie es herhaben und wo sie es hinverkauft haben oder für welchen Zweck. Mhm. Und andersrum haben also die Verwertungsgesellschaften angekündigt, verstärkt Kontrollen durchzuführen, auch bei Systemhäusern. Und das wirft natürlich einige Unsicherheiten auf. Und die Butcom gibt hier auf ihren Seiten zahlreiche Tipps. Es ist so, wenn man Mitglied bei der Bitkom ist, ist man automatisch dann aus der Geschichte noch nicht raus, sondern man muss hier so zusätzlich sich in diesen Gesamtvertrag mit einkaufen.
Ja.
Und das ist ein klassischer Dreisatz. Da muss man dann ausrechnen, lohnt sich das? Man muss auch mit seinen Distributoren, mit seinen Händlern sprechen, mit seinen Lieferanten, wie da die Situation ist. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass es bei sehr vielen, das ist das, was ich habe da ein paar Interviews dazu geführt, bei sehr vielen Systemhäusern sehr stiefmütterlich behandelt wird, das Thema.
Also ich glaube, was die meisten unterschätzen, das ist ja wie bei Zollabgaben oder bei Steuergeschichten. Ich glaube, die Abgabe haftet so lange am Produkt, bis sie abgeführt ist. Und irgendwer in der Kette wird haftbar gemacht zum einen oder anderen Zeitpunkt.
Yeah.
Und wenn man dann aus dem Ausland bezogen hat, die im Ausland sitzen, müssen nichts abführen. Die Hersteller machen es sich total einfach, die lehnen sich zurück und liefern aus Irland, dann sind die völlig fein raus und normal schlägt dann immer der Wust des Problems in der Distribution auf, die dann einmal mit Billiganbietern zu kämpfen hat, die aus dem Ausland nach Deutschland liefern und einfach die Abgabe nicht einpreisen und auf der anderen Seite dann noch für die Hersteller mit Rückstellungen bilden müssen, weil die Hersteller sich dann auch zurücklehnen. Das heißt, du hast einen beschissenen Preis und hohe Aufwendungen. Für Distribution extrem undankbar. Aber es bleibt halt nicht da hängen, sondern es geht tatsächlich bis zum Systemhaus weiter, bis zum Händler weiter, der die Produkte verkauft.
Der Kollege Reuter hat ja in seinem Blog noch einen Beitrag veröffentlicht zu diesem Thema, der heißt PC-Abgabe, so holt sich der IT-Handel auch Geld zurück. Und dort schreibt er, bei der Urheberrechtsabgabe wird seit Beginn des Jahres zwischen privat und gewerblich genutzten PCs unterschieden. Dann die Sache mit der Bitkom. Für Bitkom-Mitglieder liegt sie bei den Consumer-Geräten bei 10,55 €.
Also nicht bei allen, sondern nur bei denen, die in diesem Vertrag mitmachen.
Ganz genau. Und bei 3,20 € für gewerblich genutzte Rechner. Für Rechner, die zunächst mit der Consumer-Abgabe von 10,55 € belastet wurden, aber tatsächlich dann an gewerbliche Nutzer wie beispielsweise Behörden, Unternehmen, bla 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 verkauft hat, ergibt sich also eine Differenz von 7,35 €. Diese Nutzer haben somit gegenüber der ZPÜ, der VG Wort und der VG Bildung Kunst einen Rückerstattungsanspruch von mindestens 7,35 € je erworbenem Gerät. Und dann schreibt er hier auch, IT-Händler können von dieser Rückerstattung für jedes Gerät Geltung machen, dass sie nämlich an Unternehmen, Behörden oder eine Bildungseinrichtung verkauft haben. Und dort also dann jeweils die 7 €, also die Differenz, die 7,35 € dann zurückfordern. Also da gibt es einen Beitrag dazu, da steht auch drin, wie das Ganze funktioniert und wie man da vorgehen muss. Mal vielleicht noch für den einen oder anderen ganz interessant, der es noch nicht mitbekommen hat.
Hat natürlich auch den Nachteil, dass man sich dann selber auf die Liste der ZPÜ, der Verwertungsgesellschaften setzt. Ja. Im Übrigen.
Ja. Das stimmt.
Also das ist ja der Klassiker. Man möchte sich ja eigentlich immer nicht aufmerksam machen, selber die eigene Firma. Ich habe nur gehört, dass die Verwertungsgesellschaften zunehmend auch Systemhäuser unter die Lupe nehmen. Und dann wollen die eben genau wissen, an wen hat man verkauft. Klar, das kann natürlich auch im positiven Sinne sein, wie Markus Reuter hier schreibt, dass man eben Sachen falsch angegeben hat. Aber in der Regel ist es ja so, dass es vermutlich eher anders laufen wird.
Vermutlich,
ja. Das heißt, die werden ja nicht nur die verkauften Geräte dann prüfen, sondern auch fragen, wo haben sie die ganzen Dinger eigentlich her und haben sie da schon auch abgeführt. Und das heißt, der Schuss kann auch schnell nach hinten losgehen. Das möchte ich nur angemerkt haben. Im Prinzip ist es ein wahnsinnig komplexes Thema.
Ja.
Und ich empfehle die Informationsseiten von der Bitkom zu dem Thema, die zwar selber in der Geschichte mit drin hängt, aber wirklich sehr, sehr gute und informative Seiten dazu hat und den Handel da auch den Channel sehr, sehr gut aufklärt in dem Umfeld.
Prima. Ich würde langsam Richtung zum Ende der heutigen Folge kommen wollen. So ein bisschen auch aus Zeitgründen, wenn ich auf die Uhr blicke. Aber zwei Sachen wollte ich gerne noch mit euch besprechen oder euch fragen. Und zwar, wir haben jetzt dann demnächst die Episode Nummer 40 am Start. Meine Idee dazu, weil es sich irgendwie auch anböte, wäre, was haltet ihr davon, wenn wir die Sendung Nummer 40 auf dem Systemauskongress aufnehmen? Die ist Ende, der Systemauskongress ist Ende August, glaube 26. 27. Ja. August
ja, klar.
In Düsseldorf. Da kann ich sicherlich dafür sorgen, dass wir ein lauschiges Eckchen bekommen und da laufen natürlich viele, viele Systemhauschefs rum.
Ach, da könnten wir auch ein
die
paar
wir natürlich im Vorfeld genau aus den aus den Vorträgen rauszerren oder ja, vom Buffet wegholen und dann ein bisschen mit denen sprechen und da sind da ganz interessante Themen dabei. Alex, du hast ja vorhin gerade mal so ein paar Themen angesprochen.
26. 27. August.
Ich glaube 26. 27.
Ich finde es eine hervorragende Idee.
Mittwoch oder Mittwoch Donnerstag müsste das jedenfalls
Mittwoch, sein. Mittwoch Donnerstag, dann 27. 28.
Oder 27. 28. Ich denke eher an den 28., weil am 27. auch noch das Ranking der 25 größten Systemhäuser Deutschlands bekannt gegeben wird, ja am Abend traditionellerweise auf dem Systemhauskongress. Da gibt es sicherlich auch noch, vermute ich mal, ich habe die Liste noch nicht ganz durchgeschaut, Verschiebungen in der einen oder anderen Richtung, über die sich dann auch zu diskutieren lohnt und möglicherweise ja. Ist ja der eine oder andere Chef von diesem Haus sogar da und man kann ihn dann auch ein bisschen dazu befragen. Könnten wir dann mal versuchen, im Vorfeld bereits ein paar Termine mit einigen auszumachen, von denen wir wissen, dass sie da sind und wären mal an unseren Hörern ganz nah dran sozusagen. Ne?
Ja.
Was haltet ihr da prinzipiell davon?
Ja, ich finde das super.
Ich finde es okay. Auch super.
Gut, dann können wir das ja mal in die Richtung angehen und Markus, sofern du nicht auf dem Systemhauskongress sein solltest, dann machst halt noch
dann kommst du einfach, Urlaub. Dann kommst du einfach hin.
Genau, dann kommst du einfach hin. Dann meine Frage, mal
abschließend. Wo, in Düsseldorf?
Düsseldorf, ja.
Jo.
Meine abschließende Frage natürlich, wie immer in die Runde. Habt ihr irgendwelche Picks mit dabei oder mitgebracht?
Ne, wir hatten ja vorher das Thema Netflix. Da möchte ich.
Die jetzt starten bald, ne?
Die starten und da gibt es ja die wahnsinnig erfolgreiche Projekt, diese Serie House of Cards. Ich weiß nicht, wer von euch die schon hier kennt.
Ja. Ich habe es noch nicht gesehen, aber ich kenne es.
Gut, genau.
Vom Hören sehen, vom Hören also, sagen.
Ich bin,
lauter Lob.
Die soll jetzt fortgesetzt werden. Die ersten beiden Staffeln hatten einen Produktionswert von 100 Millionen Dollar.
Eigenproduktion von Netflix, ne?
Ja, und
das ist echt, das finde ich schon wirklich massiv.
Mhm. Ja. Und es ist schon der Hammer. Also rein für ein Internet-Video.
Plattform.
Serie, ja, 100 Millionen Dollar für so eine Serie.
Und das sagen mir alle, es war die intelligenteste und
also ich kann,
beste Serie, die sie je gesehen haben. Sagen mir so viele Leute.
Ja, und ich kann
guck also, ja nie Fernsehen, aber.
Erzähl mal vielleicht ganz kurz, wo handelt diese Geschichte?
Also sie spielt in Washington und spielt mitten in der Politik und der Hauptdarsteller ist ein Kevin Spacey in seiner Bestform. Es sind auch sonst einige andere bekannte Schauspieler mit dabei. Und es geht darum, dass dieser, er ist zwar bei den Demokraten, aber die Politik ist eigentlich auch, die Politikgeschichten sind sehr, sehr gut, die dabei sind, sind auch durchdacht, aber um die geht es eigentlich weniger. Es geht darum, dass dieser Mensch mitten in der Politik, er ist am Anfang nur Vorsitzender der Mehrheitsführung in der Fraktion, dass er sich halt seinen Weg nach oben bahnt und dass er einfach berechnet ist und dass er Stück für Stück sich durch diese Politik und durch die Intrigen, und die Intrigen auch selber spinnt, immer weiter nach vorne arbeitet und
auch mal live dabei sein sozusagen.
Und es ist unglaublich spannend und zynisch. Es wird immer diese dritte Mauer, die dritte oder vierte Wand durchbrochen, wo dann der Sprecher persönlich plötzlich zum Publikum spricht und die Szene, also in dem Fall der Kevin Spacey, in dem Fall immer die Szenen selber kommentiert mit Blick zur Kamera und sagt, was er jetzt gerade vorhat oder veranstaltet hat. Und es ist alles sehr durchdacht, auch sehr realistisch und es spielt im Laufe der Zeit immer weiter nach oben und er arbeitet sich auch es sind zwei Staffeln, es soll jetzt eine dritte im 2015 abgedreht werden. Er arbeitet sich immer weiter nach oben in den Weg ins Weiße Haus. Man sieht auch endlich mal, wie
grad nicht so viel, ne?
Wie hinter den Kulissen wie es hinter den Kulissen der US-Politik aussieht, wird in der deutschen Politik nicht in vielen Stellen nicht anders sein, in den Ausschüssen, was es da auch für Besonderheiten gibt, wie wirklich Politik gemacht wird. Das muss auch, ich habe da sehr viel nachgelesen darüber, also Kritiken. Du hast auch schon angesprochen, Andreas, die ist sehr, sehr beliebt, diese Serie, und hat sehr gute Kritiken. So muss es auch wirklich zum Teil ablaufen. Und man kriegt also einen ganz anderen Blick auf die Politik und auf generell, und da kann man auch viel für die Geschäftswelt lernen, wie man Leute für sich manipulieren kann und wahrnehmen kann. Und okay. Der Kevin Spacey, wer American Beauty gesehen hat, der weiß, dass er für so eine Rolle natürlich extrem prädestiniert ist.
Das ist ein toller Schauspieler, ja.
Ja. Und also die Serie macht süchtig, und ich kann sie jedem ans Herz legen. Weil ich selten in meinem Leben, also man denkt ja immer an Politik, oh Gott, und dann geht's die ganze Zeit um irgendwelche Ausschüsse oder so. Es geht's zwar auch, aber es ist so gut gemacht, dass man nicht mehr davon loskommt. Also ganz, ganz, ganz toll.
Super.
Sag mal, was ich nicht verstehe an dieser Stelle mal kurz auf den Tisch geworfen. Warum muss eine Internet-Company kommen und sowas produzieren? Und wenn ich mir dagegen anschaue, was also gerade in Deutschland produziert wird von den Milliarden, die wir an öffentlich-rechtliche Sender abgeben und die wir gerne abgeben, um sie und den Auftrag zu unterstützen. Und es ist erbärmlich, es ist ein erbärmliches Programm, was da auf den Markt kommt.
Also da kann ich auch was.
Warum muss
da das? Da kann ich konkret was dazu sagen. Ich bin eine ganz, ganz große, großer Fan der Serie Im Angesicht des Verbrechens. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal gehört habt von der Serie. Ja. Das ist eine Serie, die aus ist eine Krimiserie, die in Berlin produziert wurde mit tollen deutschen Schauspielern. Und die spielt in der Berliner Russenmafia mittendrin und viel in Russland, viel in Berlin. Die ist so spannend und niveauvoll. Die hat etliche Preise abgeräumt und die ist im Laufe der Zeit abgesetzt worden, weil die nicht genügend Leute geschaut haben in Deutschland. Die hat ein Niveau, die ist spannend, die ist durchdacht, die ist unglaublich inszeniert. Das finde ich die beste deutsche Serie, mit die es je gegeben hat, Im Angesicht des Verbrechens. Und da gab es eine große Diskussion, weil die eben auch so viele Preise bekommen hat und die beste Kritiken. Und sie ist abgesetzt worden und sie ist auch findet keine Fortsetzung. Das ist unglaublich schade, weil sie nach 12, 13 Folgen endet und dann möchte man irgendwie, dass es weitergeht, und es geht nicht weiter, weil keine Gelder mehr dafür da waren, weil der Deutsche sich nicht dafür interessiert hat, weil der lieber ZDF Fernsehgarten oder Volksmusik guckt. Und
ich glaube nicht, dass das so ist.
Ich habe die Diskussion damals mitverfolgt.
Ich habe natürlich keine Diagnose dafür. Ja. Ich habe natürlich keine Diagnose dafür, aber wenn du anschaust, was den Menschen hier im Fernsehen vorgesetzt wird.
Die wollen das.
Dann ist das gruselig. Ich schaue nicht mehr. Ich würde so tolle Sachen überhaupt nicht mitkriegen, weil ich komplett abgeschaltet habe. Ich habe komplett abgeschaltet. Es interessiert mich nicht. Die sollen noch machen, was sie wollen.
Sollen ihr Traumschiff weitermachen.
Sollen sie doch den Moik in 200 Jahren nochmal klonen.
Also ich bin mittlerweile auch nur noch auf gute amerikanische Serien umgestiegen. Da bietet er HBO und sonstige, die du dann auch über Watch Ever oder andere Streamingdienste anschauen kannst, wirklich genügend. Also ob es Breaking Bad ist oder Sopranos oder, ich meine, da kannst du so viele nennen, die wirklich alle grandios sind.
Ja.
Gut, ist halt so.
Aber was ich durchsetze, ich bin ein großer Fan, leider gerade Sommerpause der Heute-Show. Ich weiß nicht, wie es
passiert. Ja, das ist so eins der Highlights. Das stimmt. Aber die kann man sich ja dann auch im Netz anschauen.
Die kann man sich auch im Netz anschauen, ja.
Ich bin totaler Fan des Postillon TV.
Das kenne ich nicht.
Ja, das finde ich ein bisschen zu
alt. Es gibt doch diesen Postillon. Und ich habe nicht viele, aber die machen auf Yahoo, glaube ich, läuft das auf Yahoo.
Das läuft auf mehreren Plattformen.
Läuft Postillon TV. Ich habe von denen noch nicht viele Folgen gesehen.
Das sind nur so ein paar Minuten.
So zwei oder drei, immer sehr kurze Sendungen. Und dann kam neulich eine, die fand ich brüllend gut. Da ging es darum, dass das Internet abgeschafft wird wegen mangelnden Erfolgs. Das Internet, morgen wird das Internet abgeschaltet, oder nächste Woche Donnerstag wird das Internet abgeschaltet. Und die Betreiber sagen, mangelnder kommerzieller Erfolg.
Sehr gut.
Fand ich, und das finde ich dann eine witzige Geschichte, die so ganz unaufwendig gemacht ist. Und wenn ich mir überlege, wie unaufwendig dieses ganze Postillon eigentlich ist, das macht der Typ ja weitgehend alleine.
Ja, mittlerweile hat er, glaube ich, noch
mal. Dann denke ich mir, hey, Donnerwetter, was eine Erfolgsgeschichte. Der gut. Hat es die anderen denn nicht gekonnt?
Ja, das ist immer die große Frage. So, abschließend, ich habe auch noch einen Tipp oder einen Pick oder wie auch immer. Ich wollte darauf hinweisen, am 22., 23. und 24. August, also an diesem Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag, ist wieder Raketenflugtag in Manching. Manching liegt leicht im Süden von Ingolstadt. Ist ein alter, großer Sprungplatz, der dort aufgelassen wird, wo sich die Raketenflugfans alle treffen. Also Modellraketen. Und da werde ich auf alle Fälle auch wieder zugegen sein. Und wir werden da unsere Raketen an den Start bringen. Wer sich also dafür interessiert und mal großen und kleinen Raketen zuschauen wollen, die dort in den Himmel geschossen werden, dem kann ich diese Veranstaltung nur empfehlen. Da es kostet keinen Eintritt, da fährt man einfach hin mit dem Auto, parkt und schaut den ganzen Nerds zu, wie sie dort ihre Raketen an den Start bringen. Das sind echte Nerds, also und dort hochlassen. Das ist mal ganz interessant zu sehen und sehr spektakulär. Also das ist am 22. bis 24. August in Manching. Das war noch mein Tipp. Jetzt schaue ich gerade mal, ob wir noch irgendwie... jetzt habe ich hier den falschen aufgemacht. Ob noch irgendetwas ist, was ich unbedingt noch ansprechen wollte. Nee, ich glaube soweit nicht. Aber vielleicht nochmal der Hinweis abschließend. Wir haben in der Sendung auch kurz darüber gesprochen. Ja?
Ich hätte noch.
Aber ganz kurz, Andreas, weil ich muss wirklich los.
Nee, okay, dann kündige ich das fürs nächste Mal an.
Okay.
Ich hab einen Brief aus dem Systemhaus bekommen von einem Hörer. Da geht's um die... Den wollte ich eigentlich...
Schöne Cliffhanger. Mach einen Cliffhanger.
Wollte ich eigentlich vorlesen.
Und in der nächsten Sendung erfahren Sie alles.
In der nächsten Sendung erfahrt ihr, was hinter dem Mail vom Chef an die Firma steckt mit dem Betreff kleine Kaffeemaschine und dem Inhalt, wo ist die eigentlich geblieben?
Okay, sehr gut.
Und wir erfahren dann auch, was der Systemhäuser im Keller macht.
Ganz genau, ja.
Genau. Danke fürs nächste Mal.
Genau, schöner
Zuschauen.
Schöner Cliffhanger. Hinweis noch an der Stelle, Channel Cars findet ihr natürlich auch in den sozialen Netzen. Es gibt einen Twitter-Account, es gibt auch eine Facebook-Seite, wir sind auch auf Google+, da könnt ihr euch auch gerne andocken, weil da rattern dann auch immer die Themen der nächsten Sendung ein Stück weit durch, da kann man sich dran orientieren. Und wir haben im Übrigen auch eine Amazon-Wunschliste am Start, also falls ihr uns da mal eine Gefälligkeit tun wollt und uns eine Kleinigkeit geben wollt, weil ihr sagt, ihr findet General Cars gut und findet es irgendwie dann auch toll, dann könnt ihr mal auf die Wunschliste drauf schauen. Da sind immer so ein paar Kleinigkeiten drauf, die wir auch gerne entgegennehmen. Steht nicht dabei, wer es im Einzelnen ist, aber das ist dann immer die große Überraschung.
Wir sind ein Kollektiv.
Genau, wir sind ein Kollektiv. Muss ich übrigens dem Alex und dem Markus mal die Zugangsdaten geben, damit ihr da eure Sachen dort reinmachen könnt. Wäre natürlich auch nicht schlecht. Und ansonsten haben wir noch den Mikropayment-Dienst Flatter am Start. Da könnt ihr uns gerne auch noch ein paar virtuelle Münzen einwerfen. So, dann sagen wir auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Alex. Vielen Dank, Andreas.
Alles klar.
Und pünktlich klingelt auch schon das Telefon.
Es ist ist unglaublich, oder?
Beim Andreas.
Ich habe jetzt gedacht, du hast die Musik schon angedreht.
Nein,
das war ja mein Telefon.
Habe ich noch nicht gemacht.
Bitter.
Und dann hören wir uns wahrscheinlich oder sehen uns vielleicht auch vom Systemhauskongress in Düsseldorf. Bis dann, alles Gute.
Einen heißen Sommer.
Servus.
Servus, bis dann.
Servus.
Musik.